eine Epidemie ist verbreitet. Ich weiß nicht, ist es eine Epidemie?
Oh, nein, voll dämlich.
Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut, eher positiv übertrieben, der Mick.
Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so... Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht.
Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißerfasserin?
Schon dumm.
Und da sind wir wieder mitten aus der Hitze für euch, mitten direkt aus unseren nicht gekühlten Lebensräumen. Hier sind wieder eure beiden Lieblingspodcasterinnen, Cutie und
Wendy.
Direkt aus den größten Hauptstädten Deutschlands senden wir live. Nee, live ist es ja nicht. Aber herzlich willkommen zu unserer neuen wunderbaren Folge Langzeittote am See. Und ich fühle mich hier bei den Temperaturen mittlerweile auch wie so eine Langzeittote.
Ja, 100%. So, also liegen, also vertikale ist schon beste Position.
Auf jeden Fall. Ich sitze ja auch in meinem improvisierten Arbeitsschreibtisch und habe mir Kühlpads aus dem Gefrierfach geholt und die an meine Fußgelenke gemacht und ja, um wenigstens, keine Ahnung, so ein bisschen Abkühlung zu kriegen. Aber es ist krass. Wir waren vorhin auch draußen gewesen tatsächlich im Skatepark, weil heute war im Rahmen der Queer-Woche Skatepark-Takeover hier in Dresden. Und es, ich sag mal so, es gab jetzt auch nicht so viel zu overtaken.
Ja, weil niemand anderes sich so denkt, so geil, klar, bei der Hitze will ich unbedingt skaten.
Ja, auf jeden Fall. Aber es war trotzdem cool und es waren doch relativ viele Leute da. Und ich bin heute nicht geskatet, weil ich den dümmsten Fahrradunfall der Welt hatte. Das erzähle ich auch gleich noch. Aber das hat auf jeden Fall ja übelst viel Spaß gemacht, auch zuzugucken und damit rumzuhängen. Aber wir waren auch heute ab um 10 da und sind jetzt auch zur Mittagshitze abgehauen, weil impossible noch länger durchzuhalten.
Ja, verstehe ich.
Ja, mir ist nämlich, der kann ich gleich mal selber weiter überleiten, was mir passiert ist. Also für alle, die mich nicht so gut kennen, ich kann nicht so gut Fahrrad fahren, das muss ich gleich mal dazu sagen. Also ich bewege mich und das läuft auch und ich nutze es auch, aber mir macht es auch keinen Spaß. Aber das war wirklich auch ein blödes Unglück gewesen. Und zwar, ich wollte gerade losfahren, habe mich nochmal wie blöd umgedreht, keine Ahnung, habe mich verheddert. Der Lenker hat, den hat es irgendwie blockiert und ich bin quasi aus einem Standstill, also wirklich, es hat sich nicht bewegt, vielleicht so, weiß ich nicht, bin ich 2 Millimeter gerollt, keine Ahnung, umgefallen, wie so ein blöder Käfer, so bam. Und kennst du das, wenn man so auf dem Fahrrad fest ist, dass man auch nicht mehr runterspringen kann?
Ja. Ungern.
Und du musst einfach akzeptieren, ja, ich werde mich jetzt dem Boden unaufhörlich nähern. Es wird passieren, es wird diesen Aufschlag geben. Und ja, ich bin dann komplett umgefallen auf meine Knie, auf meine Seite. Ich habe den Lenker mir in den Oberarm reingerammt. So richtig viel. Also es war Haut abgerissen. Ich hatte einen Pulli auch an. Ne? Also es hat quasi... Mit so einer Wucht muss das irgendwie reingekommen sein, mein Oberarm. Der ist alles blau und jetzt, wenn ich drauf fasse, ist es auch noch so eklig dick, weißt du, als wenn da was lebt. Unter meiner Haut.
Das ist ekelhaft.
Und dann hat die überall blaue Flecke an Oberschenkel und Knie auch ein bisschen aufgerissen und dann habe ich depp mir auch noch die Pedale so blöd in den Knöchel reingerammt, dass ich da jetzt auch mein Bein nicht mehr so gut bewegen kann. Ja.
Ja, Fahrradfahren, also auch nochmal, du hast gesagt, so macht dir nicht so viel Spaß. Also ich fahre ja jetzt schon seit einer Weile nicht mehr Fahrrad, seit ich nach Berlin gefahren bin. Genau, und das Ding ist halt, dass immer wieder Leute zu mir sagen, hey, so ist doch voll nervig mit den Öffis zu fahren, fahr doch Fahrrad. Und ich so, weil ich lebensmüde bin, ganz sicher nicht. Also ich weiß nicht, für die Leute, die in Berlin so regelmäßig Fahrrad fahren, so habt ihr einen sehr aktiven Wunsch zu sterben? Das ist eine ernst gemeinte Frage, so, weil ich glaube, ich bin 2-3 Mal Fahrrad gefahren in Berlin und 2 Mal davon wurde ich fast von einem Auto überfahren, 1 Mal davon fast von einem Polizeiauto, deswegen kann ich nicht empfehlen. Und die Leute, die ich kenne, die Fahrrad fahren in Berlin, so, die sind auch immer so, ja, es ist schon auch gefährlich. Ja, 2 Kolleginnen von mir sind fast gestorben bei einem Fahrradunfall und alle in einem Jahr. So, just saying. Also, Fahrradfahren in Berlin ist Krieg. So, ganz klar. Ich saß auch mal vor einer Weile im Bus und da kam so ein Fahrradfahrer, der ist an dem Bus links vorbeigefahren. Und der Bus hat ihn einfach komplett ignoriert. Also nicht so, als hätte der den nicht gesehen. Ne? Der hat ihn schon gesehen, aber es war ihm halt egal. So, und dann hat er so rübergezogen, dass er wirklich, der Fahrradfahrer hat an die Scheibe geklopft, wie so ein Irrer. Dann haben die sich vorne, als er dann quasi an dem Fahrerfenster vorbeigefahren hat, haben die beiden sich angeschrien. Und ich war nur so, what the fuck? Und die Story habe ich letztens jemandem erzählt. Und dann hat mir die Person eine Story erzählt, die ist so absurd. Da war es so, dass es gab... Wo soll ich anfangen? Die Story ist so krass absurd. Und zwar ist, das war wohl auch in Berlin, hat ein Busfahrer quasi auch so ein bisschen Streit mit einem Fahrradfahrer gehabt, was ihn so angenervt hat, dass er quasi von seiner Route abgewichen ist, um den Fahrradfahrer zu folgen.
Was?
I mean, ja.
Was?
Ist einfach, ja.
Was ist das? Ist das hier Grand Theft?
Ja, was? Wirklich. Also basically hat er Leute entführt, die in dem Bus sitzen.
Oh mein Gott, wie geil. Oh Gott, wie geil.
Wirklich, ist dem gefolgt, dem Fahrradfahrer, ist dem irgendwo hin, keine Ahnung, dann ist er ausgestiegen aus dem Bus und hat dann von dem Fahrradfahrer so krass auf die Fresse gekriegt, dass er irgendwie, der hat ihn dann verklagt wegen schwerer Körperverletzung. Das ist so geil. So, und der Busfahrer wurde gekündigt, weil er vielleicht halt einfach mal einen fucking Bus entführt hat. Oh mein Gott, das ist so abgefahren. Ich dachte echt so, das ist ein Witz, aber das ist wirklich passiert. Das ist so absurd.
Das ist wirklich absurd. So, Busfahrer, wäre vielleicht doch mal gut, so ein Aggressionstraining zu machen. Wenn du so denkst, ja? was, nee, folge ich jetzt, bin durch mein Leben mit dem Bus.
Wirklich? Ey, du dir vorstellst, du sitzt so in diesem Bus, weißt du, und ich hab dann so, keine Ahnung, du sitzt da so, keine Ahnung, mit deinem Kind oder so, und dann das Kind so, hä, warum fährt der Bus heute eine andere Richtung? So, ja, alles gut, ich glaube, der fährt nur eine Umleitung.
Die Umleitung der Rache.
Ja, wirklich, ey. Das ist so geil.
Oh mein Gott, wie krass. Ey, okay, das ist echt absurd. Nee, Berlin ist Fahrradfahren schon krass. In Dresden geht das hier noch. Und ich muss mich auch, also selbst ganz ehrlich, um mich wundern, dass ich sehr lange keinen Fahrradunfall mehr hatte und auch keine ernstzunehmende Straßenverkehrssituation. Ne? Aber ich muss auch sagen, ich fahre extrem häufig auf Fußgängerwegen. Ja, ich bin über, wie lange darf man da fahren? Bis 10 Jahre? Ja, ich bin älter. Aber fickt euch. Ja, wenn er breit genug ist, ist mir das egal. Und die prekärste Stelle war immer die über die Waldschächtenbrücke an so einer krassen Kreuzung, wo sich auch alles trifft und manchmal Leute noch bei Halbrot schon drüben nochmal drüber ziehen und so. Aber das ging auch. Also ich meine, ich finde es halt super praktisch, Fahrrad, muss ich sagen. Aber ich werde niemals aus den Leuten gehören, die sagen, oh, übelst gut, lass mal einen 50 Kilometer Fahrradausflug machen. Gehöre ich einfach nicht. So, das
auf jeden
never,
Fall nicht.
Never. Das ist echt nicht mein Ding. Und naja, jetzt bin ich mal wieder hingefallen. Sonst ist mir das oft mal passiert, wenn ich Kartons transportiert habe. Und dann eine Hand oder so, und dann denkt man auch, das geht. Und auf einmal blockiert der Karton dann aber den Lenker und dann fällst du deswegen auf die Fresse so. Gut, wollen wir über was ganz Aktuelles reden, was erst vor 1-2 Tagen auf Social Media hochgeploppt ist?
Kommt drauf an, was es ist, aber ja, okay.
Okay, ich denke, du weißt, was ich meine wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht. Erzähl es mir.
Gut, so super funktioniert unsere Verbindung, na, unser Hive-Mind oder hier. Aber wir gehören es heute auch schon echt nur noch Suppe.
Ja, wirklich.
Na, Telepathie, das habe ich gesucht, das Wort, unsere telepathischen Kräfte. Ja, und zwar ist jetzt schon 1-2 Tage alt, der Skandal. Wer diesen Podcast hört, sogar noch länger. Das ist in der heutigen Zeit ja schon Geschichte, das steht ja dann schon im Lehrplan drin. Nee, Quatsch, eigentlich eine sehr ernste Sache. Und zwar ging es um Anschuldigungen gegen einen Rapper. Und um Vorwürfe der schweren sexuellen Gewalt. Und also um Samra und Playgirl Nika heißt sie, glaube ich, auf Instagram, ja.
Ja, das ist interessant auf jeden Fall, weil das Ding ist, ich habe gerade, also Leute sind vielleicht mega surprised, aber ich versuche mich gerade weniger auf Social Media zu bewegen, um meiner Sucht entgegenzuwirken und weil ich richtig schlechte Laune kriege, wenn ich auf Social Media bin. Deswegen habe ich das am Rande mitbekommen, aber zum Beispiel, ich fand es super witzig, dass alle haben diese Posts geteilt, so hier und so und wir glauben Nika und da und ja, dieser Rapper ist so schlimm und das Ding ist, ich wusste bis gerade eben nicht, um welchen Rapper es geht, weil der einfach nirgendwo erwähnt wurde. Und ich war mal so, okay, also offensichtlich wissen alle Bescheid, außer ich. Und ich war mal so, ja, ich vertraue auch Nika mit dem, was sie sagt. Ich weiß zwar nicht, worum es geht und um wen es geht, aber ja, der ist voll scheiße. Von daher, danke, dass du mich aufgeklärt hast und ich jetzt auch weiß, um welchen Rapper es eigentlich geht.
Ja, ja, genau. Ich habe mir auch tatsächlich die Stories angeguckt, aber ich finde es super, dass du nicht versuchst, ein bisschen weniger auf Social Media zu sein. Ich sollte das auch machen. Mhm. Ich habe als kurze Abschweife jetzt einen Nachtmodus eingestellt, ab 22 Uhr. Und das ist bei mir zumindest so bei diesem Handy, dass es dann alles nur noch in Schwarz-Weiß anzeigt. Also komplett. Es ist wie, als wäre ich wieder, keine Ahnung, in den 60er, 50er Jahren. Wann war es noch schwarz-weiß? Doch, 60er, 50er auf jeden Fall. Und genau, und guck alles schwarz-weiß an, wo man jetzt denkt, ja, vielleicht hält mich das davon ab, Reels zu gucken noch nachts. es ist jetzt besser für meine Augen, aber...
Dafür, dass du mir nachts immer noch Reels schickst, glaube ich, dass es nicht so gut funktioniert.
Genau. Und dann ist das Handy so, hallo, Sie sind schon seit 4 Stunden im Nachtmodus. Hallo, Sie sind schon seit 5 Stunden im Nachtmodus. Und ich so, okay, danke. Naja, es funktioniert auf jeden Fall nicht so gut. Aber ich habe mir die Debatte angeschaut. Ich habe mir auch Ihre Statement-Videos, Ihre Stories angeguckt und auch die Reaktion von Samra, die Reaktion von Universal angeschaut und alles. Und ich möchte eigentlich gar nicht so sehr in diese Debatte rein, sondern eher ein bisschen in eine allgemeinere Debatte, weil das ist das, was jetzt immer passiert wieder, ne? Also ich denke, dass es, jemand sagt, es war so, dann geht Opferdiffamierung los, dann teilen Leute wieder nur Slides, es passiert aber irgendwie auf Dauer nichts, ne? Bla, bla, bla. Ja. Es ist wie immer irgendwie, was, was traurig ist, ne? Aber so ist es halt irgendwie. Sondern auch, weil ja die Debatte auch so ein bisschen einherging, zum einen, dass das Ganze dann in den Rap-Business, und da kenne ich mich wirklich null aus, ein bisschen mehr toleriert wird, weil das zu diesem ganzen Image so mehr dazugehört, ne? Und dann war ja auch schon öfters die Debatte, was darf man in Texten sagen, ne? So, also wo hört das, sag ich mal, die Kunstfreiheit dann auf oder hört die gar nicht auf oder inwieweit beeinflusst denn das dann die Realität? Und darüber wollte ich eigentlich mehr mit dir reden, was du darüber eine Meinung hast, ob das, ja, wie das ist, wie das sich auswirkt, ob man vielleicht, naja, als Einschränkung geben sollte oder ob man das kritischer betrachten müsste oder.
Ja, ich finde, es ist, also ne, so am Rande, wie ich das halt irgendwie mitbekommen habe und so, ne, habe ich das natürlich irgendwie auch diese Debatte irgendwie mitbekommen. Ne, Kunstfreiheit, das kommt ja immer wieder auf. Und ich bin super zwiegespalten. Ne? Also ich meine, mittlerweile oute ich mich ja sogar als, ja, ich höre durchaus irgendwie auch Deutschrap und ich höre auch irgendwie Sachen, die extrem frauenverachtend und sonst irgendwas sind. Durchaus höre ich solche Musik. Ne? Von daher kann ich jetzt aus der Sicht quasi einer Konsumentin und natürlich selber als Künstlerin und Musikerin kann ich irgendwie sprechen. Und ja, ich habe, also... Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Aber ich glaube, so grundlegend ist halt, ja, ich finde, dass künstlerische Freiheit wichtig ist. So. Ich denke auch, dass man, glaube ich, das, was viele Leute manchmal, die selber jetzt vielleicht keine Kunst machen, manchmal so ein bisschen vergessen, ist halt auch Dinge, über die geschrieben wird, gerappt wird, gesungen wird oder irgendwas, ne? Das ist ja jetzt auch nicht zwangsläufig immer etwas, was wirklich passiert oder was die Person wirklich denkt oder fühlt, sondern es ist ja zu einem Teil auch Fiktion, ja? Also das ist ja wie, also ich meine, dann kann ich irgendwie auch darüber debattieren, irgendwie, ob es cool ist, keine Ahnung. Wir haben letztens über Stephen King geredet, so. ist halt irgendwie auch die Frage so, ja, keine Ahnung, ob alles Mögliche, was in Horrorfilmen passiert oder so, oder in Horrorbüchern oder so, ob das halt irgendwie okay ist oder nicht. Ja, ich meine, es ist halt nun mal einfach so, dass in der Kunst auch schon immer bestimmte, also an Grenzen einfach auch gegangen wurde. So, ich glaube, das gehört halt ein Stück auch dazu. Was man sich natürlich fragen kann, ist, warum jetzt gerade besonders irgendwie im Deutschrap das so ein Ding ist, dass Sexismus scheinbar so viel Spaß macht, dass man das ungefähr irgendwie in jedem Song irgendwie ja immer wieder darstellen muss. Ja, das ist durchaus eine berechtigte Frage. Ich glaube auch, dass manchmal den KonsumentInnen ein bisschen zu sehr zugetraut wird, dass sie das so alles unterscheiden können. Was ich glaube, dass gerade wenn es irgendwie Teenager hören oder so, weiß ich nicht, ob sie das unbedingt immer können, aber nicht nur bei Teenagern, auch bei erwachsenen Menschen. Also ich meine, ich erinnere mich irgendwie, Zoe, falls du das hörst, als wir damals bei Karate Andi in der Scheune waren. Also das Publikum war schon ein bisschen ekelhaft, So, es war schon traurig, wo ich dann auch dachte, okay, ich finde es jetzt schon unangenehm. Also, ich bin jetzt nicht die Person, die unbedingt gerne auf Rap-Konzerte geht von entsprechenden KünstlerInnen, weil du halt einfach ein Publikum siehst, wo du denkst, nee, ich glaube nicht, dass sie das unterscheiden können. So, ne? Das ist halt so ein bisschen irgendwie ein Ding, wo ich denke, ja klar, es gibt halt Leute irgendwie, die feiern halt dieses Image und denken irgendwie, es ist mega real und ja, wir wissen es nicht real. Und es gibt aber Situationen, wo es dann doch ganz schön real wird, wie wir das jetzt gerade in dieser aktuellen Situation eben sehen. Ne? Deswegen glaube ich nicht, dass man irgendwie jeden Rapper oder Rapperin irgendwie vorwerfen kann, dass das, was in diesen Texten reproduziert wird, das in echt auch so passiert. Ne? Klar kann man sagen, da werden Dinge reproduziert irgendwie, das ist kritisch, blablabla. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch immer wieder so, ich finde es total absurd, dass wir halt so eine Diskussion haben, immer wieder, wenn es um deutsche Rapmusik geht. Und ich mich dann so frage, okay, also hier sagen wir jetzt auf einmal, oh, das ist alles ganz schlimm, blablabla, wo ich denke, okay, aber im Rest der Gesellschaft interessiert uns das nicht. Na? Also, weil Rapmusik ist ja jetzt nicht die einzige Stelle, wo Sexismus reproduziert wird, sondern das ist ja ein Teil unserer Gesellschaft überall. So. Aber es wird immer dieses Beispiel irgendwie von Rapmusik genommen. Und ich denke, warum gucken wir uns die anderen Sachen nicht an? Weißt du, da kann man immer mit dem Finger hinzeigen. Und ich finde das extrem problematisch, wenn wir dann aber irgendwie sagen, ja, okay, aber ich kann auch irgendwie den Fernseher anmachen und mir irgendwie in den Nachrichten den Bullshit angucken, wo Bilder gezeigt werden von Menschen, wie sie sterben zum Beispiel. Und das auch komplett unreflektiert einfach so gezeigt wird, wo Sexismus reproduziert wird die ganze Zeit. Ich brauche ja nur auf irgendein Plakat gucken, irgendwie, wenn ich rausgehe. Da haben wir keine Diskussion irgendwie drüber, die so vehement geführt wird, wie die, wenn wir über Deutschrap reden. Weißt du, was ja, ich meine? Ich weiß, das finde ich halt extrem problematisch.
Die Sache ist aber, glaube ich, die, warum sich dann die Leute sehr gerne auch auf Deutschrap natürlich stürzen oder auf generell die Rapform, weil das immer noch eine gewisse Form, ich will nicht Außenseitertum oder Underdog sagen, aber vielleicht so ein bisschen in die Schiene reinfällt und weil dann doch die Mehrheitsgesellschaft sich nicht damit beschäftigt und man dann halt das schnell so auch abtun kann, ne, so, abgesehen davon, dass natürlich auch wahnsinnig viele Rap-Texte gibt, die auch nicht von Sexismus leben, ne, und das muss man halt auch mal dazu sagen, so.
Ja, auf
und,
jeden Fall.
Und ich finde das aber, wenn man also viel besserer Vergleich sogar tatsächlich, wenn man nochmal zum Beispiel in die Volksmusik geht. Weil bei der Volksmusik ne, ist ja alles immer so ganz lustig und man schunkelt und so und hohoho und ne, wo ich denke, es gibt nur einen Dance-Move in der Volksmusik. Es existiert nur ein einziger. Und, und wenn man sich dann aber mal diese Texte näher anguckt und hier ist es auch wie beim Rap, klar gibt es halt auch Künstler und Künstlerinnen, die, keine Ahnung, über die Berge singen oder so, aber dann gibt's natürlich auch die, die, naja, wo es in den Songs schon über sehr übergriffige Sachen geht.
Ja,
und auf jeden Fall. Auch ganz oft um Sex, also wie hieß der eine, Roland Kaiser, glaube ich, ne? Der ja auch selber sagt, dass das ein Hauptthema in seinen Songs ist und das natürlich dann auch immer sehr darum geht, oh Frau, komm, ne, und zieh dich nicht so und bla und teilweise auch in eine ganz schlimme Stalker-Richtung dann abgeht, finde ich. Und ja, natürlich wird das halt, sag ich mal, weniger beleuchtet, weil das natürlich dann so abgetan wird als Volksmusik und Musikantenstadel und das halt keine Tilidin-nehmenden Typen sind irgendwie. Ne? Also deswegen müsste man gleich bewerten, hast du auf jeden Fall recht, aber da tut sich dann die Gesellschaft schon schwer, da die Parallelen manchmal zu ziehen. Was ich mich nur so ein bisschen frage, also ich bin auch großer Fan von Kunstfreiheit und ich, keine Ahnung, ich finde das neue Album von Fatoni und Edgar Wasser super und auch, ne, ich ficke deine Mutter ist einer meiner Lieblingssong darauf. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht deine Mutter ficken. Also, ne, so das...
Schade eigentlich.
Ne? Aber so, ne, klar, wenn man das so differenziert betrachtet und auch so ein bisschen das im Kontext des ganzen Songs natürlich setzen kann, ne? Und ich erinnere nur an Sidos Arschfick-Song und so, ne? Der da irgendwie auch so eine Ära dann noch ein bisschen eingeleitet hat. Ja, und klar, ich gucke wahnsinnig viele Horrorfilme und ich habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt, jemand die Leber aus dem Körper zu schneiden, ne? Also
man muss genauso das gleiche mit Spielen, ne? Mit Gaming und sowas, ne? Und wo ich halt auch immer glaube, ich möchte noch mal kurz irgendwie darauf eingehen, was du auch am Anfang gesagt hast, dass es eine Außenseiterposition ist. Es ist nicht nur eine Außenseiterposition, sondern man muss halt auch einfach sagen, dass Rapkultur ist halt auch in Deutschland geprägt, vor allen Dingen von MigrantInnen, von People of Color, so, ne? Und ich habe das Gefühl, dass gerade da, weißt du, finden Leute das besonders geil, dann zu sagen, ach guck mal, so wie schlimm die alle sind. Weißt du, und ich glaube, man muss das halt absolut reflektieren, so dass da auch eine rassistische Komponente drin liegt, wenn wir Rapmusik kritisieren. Auf der anderen Seite, na, klar kann man jetzt sagen, weil so, wenn ich mir das gerade anhöre, wie unser Gespräch bisher läuft, wirkt es so ein bisschen, wie als würden wir von der eigentlichen Sache ablenken. Weil wir halt sagen, ja, das und das, aber das ist auch schlimm und das ist auch schlimm und ja, das ist auch alles so und man muss das kritisch sehen, wenn Rapmusik kritisiert wird und so und das und wie vor allen Dingen Rapmusik kritisiert wird. Aber ich meine, wenn man wirklich irgendwie bei dem Thema bleibt, so, ne, okay, gut, man nimmt jetzt an, das ist Fiktion, okay, man nimmt jetzt an, Leute müssen irgendwie auch mal ein bisschen reflektieren, okay, hier Kunstfreiheit, dies, das, passiert ja trotzdem Scheiße, so. Und das ist ja eine Tatsache. Das ist ja jetzt keine Ausnahme, die hier passiert ist. Nee,
genau, es ist eine Tatsache. Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, natürlich sind wir, sag ich mal, jetzt als Konsumentinnen, ne, oder Zuhörende, keine Ahnung, nicht auch in dieser Rap-Bubble mit drin. Ne? Und die und hängen da mit den Leuten da rum oder keine Ahnung, ne, und sind in diesem ganzen Game da involviert. Sondern man, wenn man auf Spotify Play drückt, dann ist man ja sehr weit weg von diesem Ganzen. Ja. Ne? Dann ist natürlich dann auch die Frage, kann man sich überhaupt... Oder wie kann man sich denn, wenn man solche Texte schreibt, rappt und das permanent und dann auch noch diesen ganzen Gefüge drin ist, ne? Und das ist, das erinnert mich auch so ein bisschen, wie wenn man Teil von so einem komischen Männergolfclub wäre, weißt du? Ne? Wo man dann irgendwann doch anfängt, ein Poloshirt zu tragen und vielleicht doch der Kellner mal auf den Po haut, ne? Also, weil solche, damit will ich das nicht rechtfertigen, aber manchmal entwickeln ja solche Dinge auch so eine eigene Bewegung dann, ne? Und wenn ich dann immer wieder sage, ich bin der krasseste Typ und ich bumse dich bis ins Wachkoma, ey, keine Ahnung, das macht irgendwann vielleicht doch was mit einem. Und man kann halt auch zum Beispiel, wenn man bei Ego-Shootern ist, auch nicht ganz abweisen, dass Leute teilweise, die aber auch schon vorher Gewaltpotenzial besessen haben, ne? Muss man dazu sagen, natürlich, dann, wenn die dann solche Ego-Shooter spielen, dann noch krasser in diese Welt der Gewalt abtauchen, als sie sowieso schon wären, ne? Also das muss man halt auch mit sagen, dass das auch mit natürlich da reinspielt, ne?
Absolut. Ja, deswegen, ich glaube, es ist halt, wie gesagt, es ist eine Kultur einfach auch, ne, die da existiert, die auch schon immer irgendwie existiert hat im Hip-Hop so, ne, die halt irgendwie super männerdominiert ist, so, die halt super dieses ganze Macho, bla, oh, hier unser Image, ich knall irgendwie deine Fotze, ding. Und wie gesagt, das ist halt auch was nicht nur dort so ist, ne? Und ich glaube halt einfach, dass es wichtig ist, wenn ich das da kritisiere, was ich wichtig finde, dass kritisiert wird, dann erwarte ich aber auch, dass es an anderen Stellen auch kritisiert wird, ne? Und ich glaube, das ist halt irgendwie für mich so der Punkt, wo ich nicht denke, man sollte das nicht hinterfragen und das nicht diskutieren und das nicht kritisieren. Auf jeden Fall ist es kritisierungswürdig. So, aber das ist halt überall anders auch. Und die Frage ist halt so, okay, wie gehen wir denn irgendwie damit um? Wie gehen wir denn als Gesellschaft mit Sexismus grundlegend um? So, weil mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es eigentlich ein Großteil eigentlich hart nicht interessiert. So, und nicht nur nicht interessiert, sondern es halt auch so ist, so, ja, sollen sich mal alle nicht so haben und so schlimm ist es alles überhaupt gar nicht. Und das ist halt auch überall so. Na? Und von daher frage ich mich irgendwie manchmal, wie wird es denn sein? Wie soll es denn sein und wie gestalten wir denn einen Umgang? Weil ich meine, ihr erwischt mich auch echt in einer miesen Woche bisher, so dass ich so bin, so, ich habe eh aufgegeben bei vielen Dingen, weil ich so denke, Leute wollen das nicht ändern. Weißt du, das ist ein Teil ihrer Kultur und mit ihrer Kultur meine ich all unserer Kultur, so, na, dass ich glaube, es gibt ganz wenig Interesse, das zu ändern. Und dann wird immer mal wieder so geredet, dann flammt das immer mal wieder auf, dann regen sich mal ein paar Leute auf. Und dann ist es irgendwann auch wieder vorbei. Und dann redet wieder niemand drüber. Und dann ist es nämlich eigentlich irgendwie schon allen wieder egal geworden. So. Und dann frage ich mich, okay, so, es wird sich halt meiner Meinung nach auch nur dann ändern, wenn vor allen Dingen die Leute, die vor allen Dingen von dieser sexistischen Scheiße profitieren, was halt Männer sind, irgendwann halt auch erkennen, dass es halt auch ihr fucking Problem ist. Und solange das nicht so ist, weißt du, habe ich halt immer das Gefühl, so, keine Ahnung, alle Nicht-Männer, weißt du, sind so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist alles ganz schrecklich, so. Und das war's halt. Und das Ding ist halt, dass irgendwie einfach auch Frauen, nicht-binäre Menschen, alle sind nicht an dem langen Hebel, um das ändern zu können. Das heißt, Männer müssen es ändern wollen. Und solange das nicht so ist, wird es sich halt auch nicht ändern. Weil ich meine, reden wir doch mal Business-Perspektive. Weißt du, von wem wird größtenteils Rap-Musik in Deutschland konsumiert? Von weißen Jungs. Und ich meine Jungs, nicht mal Männern. Von denen wird das konsumiert. Die spricht das an. Solange das so ist, wird das auch weiterhin so passieren. So. That's just how it is. Das heißt, solange du damit immer noch Geld machen kannst, wird es auch immer weiterhin so bleiben.
Aber das stimmt, aber das würde ja auch, also ne, in dem Punkt, finde ich, befinden wir uns ja auch selber in einem Zwiespalt, weil gleichzeitig will ich auch nicht, dass das, sag ich mal so, befeuert wird, aber ne, man hört das dann ja auch selber manchmal, ne? So, weil man dann aus Ironiegründen das hat differenziert oder keine Ahnung, der Beat ist halt gut. Ich kann das selber auch manchmal nicht so richtig erklären, so. Manchmal ist es auch vielleicht so ein Gefühl, es ist okay, an die Grenze zu gehen, und ich würde mir auch einen Song anhören, keine Ahnung, wo eine Frau darüber rappt, dass sie den Typen ins Wachkoma, also ne, so, also das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber ich will damit sagen, dass für mich funktioniert das auf beiden Seiten, und da höre ich aber wirklich sehr, sehr, sehr wenig Rap, das muss ich wirklich dazu sagen, ne, das ist, ich bin da auch null drin in dieser ganzen Szene oder so, aber das würde ja dann, also bedeuten, boykottiert man das dann, sollte man das boykottieren, oder ist das dann wieder nämlich die Kunstfreiheit und dann okay, weil man muss ja natürlich auch wieder sagen, was wir vorhin schon gesagt haben, nur weil so Künstler das so rappen, heißt das ja auch ganz oft nicht, dass sie sich entweder nicht davon distanzieren oder das differenzieren können oder dass es eben auch eine Ausdrucksform ist irgendwie. Also ich finde das ganz, ganz schwierig dann, ne? Weil inwiefern hat man denn das Gefühl, dass man sich selber zu einer Art Mittäterin vielleicht macht in dem ganzen Aspekt oder dann halt nicht, ne? Also das ist ja bei diesen ganzen Debatten so. Also ich habe da auch keine Lösung da gleich parat oder so, ne? Ich,
ja. Also ja, voll. Das kann man auf jeden Fall so hinterfragen. Das Ding ist, ich bin halt so an dem Punkt, weißt du, wo ich denke, ich finde es schon interessant, dass jetzt unabhängig von dem Fall jetzt, ne, wo einfach konkret was passiert ist, was absolut zu verurteilen ist und überhaupt gar nicht geht, ne, das ist total klar. Aber wenn man bleibt irgendwie dabei mit Rap-Texte, da denke ich mir halt so, excuse me, aber ich weiß, wir leben jetzt gerade irgendwie in einer Zeit, in der irgendwie Political Correctness und bla 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 irgendwie alles jetzt gerade voll wichtig ist. Und ich merke so ein bisschen, ja, also weißt du, was mir wichtiger ist als Worte, sind so Taten. Das interessiert mich ein bisschen mehr, als wie Leute reden. Und ich finde halt, wenn wir jetzt eben anfangen zu sagen, oh ja, und so, darf denn das so und so gesagt werden? Das ist ja, dann merke ich so ein bisschen so einen Widerstand in mir selbst, weil ich mir so denke, ganz ehrlich, mir ist fuck egal, ob irgendein Rapper irgendwie, keine Ahnung davon, rappt irgendwie, wie er deine Mutter fickt, ist mir richtig dolle Rille, weißt du, solange irgendwie, keine Ahnung, jeder Geschäftsboss von CEO XY, von was auch immer, weißt du, jeden Tag quasi Frauen dort, die, keine Ahnung, Sekretärinnen sind, irgendwas irgendwie da durchlaufen, bla bla bla, die irgendwie sich auch jeden Tag irgendwie Frauen kaufen, das total normal ist, dass sexuelle Übergriffe irgendwie in Organisationen gibt. Bah, das sind alles Dinge, die passieren jeden Tag, die sieht bloß niemand, weißt du? Und da gibt's irgendwie nicht so einen großen Aufschrei. Und da denke ich mir so, ganz ehrlich, es ist halt einfach. Man macht es sich einfach damit, wenn man sagt so, oh, diese ganzen bösen Rapper, die irgendwie über Ficken und Bar und schlimme Sachen irgendwie reden, so, das ist alles total schlimm und das ist Rape-Culture, blablabla, wo ich denke, ja, weißt du, ich meine, ich mock das gerade so ein bisschen, das ist natürlich ein Problem, aber ich denke, ich finde, es gibt Probleme, da guckt halt einfach nur keiner hin. Und da geht's darum, was Leute wirklich tun. Und bloß, weil sich irgendwie nicht jeder fucking CEO sich hinstellt und irgendwie die ganze Zeit, keine Ahnung, was weiß ich was, Rapper XY irgendwie die ganze Zeit pumpt irgendwie in seiner Firma. Lautstark. Heißt das halt irgendwie noch lange nicht irgendwie, dass er nicht auch ein scheiß Sexist ist und irgendwie übergriffig und all das und Menschen ausbeutet und da. Das sind halt auch Dinge, die passieren. Und ich finde, Sprache ist wichtig, aber Sprache ist auch nicht das Wichtigste. Weißt du, wenn ich irgendwie darüber rede, dass irgendwie Sexismus im Rap ganz, ganz schlimm ist, so, dann möchte ich auch, dass wir mindestens parallel genauso darüber sprechen, irgendwie wie, keine Ahnung, weiße alte Männer irgendwie immer noch in riesengroßen Firmen in irgendwelchen Positionen sitzen, irgendwie, wo sie auch die ganze Zeit Frauen ausbeuten und das keine Sau interessiert. Weißt du, das müsste für mich ein Level sein, das ist es aber nie. Es ist immer so, oh, Sprache, die hat das und das gesagt, das ist ganz böse. Weißt du, aber das, was passiert und dass Menschen hier jeden Tag Scheiße erleben, das ist dann egal, weil solange man das nämlich nicht selber ist, dann interessiert es mich nämlich auch einfach nicht.
Ja, es ist vor allem dahingehend egal, oder wie soll ich sagen, ich glaube, ich meine Fokus auf die Sprache, weil natürlich die Sprache ist in der Form sehr kritisierbar, die ist angreifbar und... Ja. Und man kann es theoretisch auch leichter ändern und und ansetzen an dem Punkt. Ne? Also angenommen, du würdest wirklich das ändern wollen, dass du sagst, alles klar, ich schaffe in der Firma x gute Voraussetzungen für Leute, die sich darum kümmern, ne? Wenn sexuelle Übergriffe stattfinden, bla bla bla. Ne? Mhm. Und dann meine ich nicht die obligatorische Gleichstellungsbeauftragte, so, ne? Die dann immer nur sagt, ja, übelst gut, uns Frauen geht's übelst gut zum Beispiel. Ne? Wo ich so denke, also, ne? Sondern wirklich so Maßnahmen, wo man ernsthaft auch dagegen vorgehen kann und die auch mit einer gewissen Form von Macht verbunden sind und Umsetzung und Konsequenzen und so weiter. Egal, wie die aussehen, die können vielfältig sein, aber ne, aber natürlich, dann hast du die Fragen, wo setzt man an? Wer macht das? Die Ressourcen, das Geld, ne? Also das sind so ganz, mal in diesem Beispiel festgemacht, alleine da schon wahnsinnig große Schritte, ne? Und so, und ist es halt natürlich auch wieder viel schneller als, natürlich viel schneller in Insta-Post zum Beispiel abzusetzen darüber, ne? Oder halt mal die Story zu teilen. Das sehe ich auch so wie du und ich finde es auch mal noch wahnsinnig interessant, ich lese auch jetzt immer weiter in dem Buch, die unsichtbare Frau ist ja so ein ganz bekanntes Buch und das kann ich jedem empfehlen, weil da geht es sehr, sehr viel um Daten und Fakten und Statistiken und Studien und wahnsinnig gut zusammengefasst und wo man auch das Gefühl hat, okay, ich habe so ein bisschen mehr was in der Hand, ne, oder kann mehr was fühlen oder so. Und ich hatte es, glaube ich, auch letztes Mal schon angesprochen, ist auch egal, man kann natürlich oft genug sagen, dass die Personen, die sich vor allem für sehr woke, sage ich mal, halten, für sehr political correct, was auch immer, oder für sehr aware, was Rassismus angeht, keine Ahnung, meist die sind, die das am schlimmsten machen. Noch schlimmer als die anderen, weil die halt so sagen, nö, ich habe ja den Reflexionsstempel drauf, ne, und ich kann alles dann wieder reflektieren und bla. Und das, ne, damit will ich auch nicht alle Leute wieder über den Kamm scheren, so versuchen wir jetzt sowieso hier nicht so ganz so deutlich zu machen. Ich weiß, dass es auch immer Ausnahmen gibt, aber das muss ich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, ne, und wie soll sich denn dann auch was ändern, wenn selbst die Leute, die sich da für die Guten, Anführungszeichen, halten, sich so sehr für die Guten halten, dass sie da nicht an die Strukturen rangehen. Die anderen sind sowieso nicht daran interessiert, an die Strukturen ranzugehen. Die Leute, die irgendwie daran interessiert werden, die können wieder nichts ändern, weil zu wenig Leute da sind, um die Strukturen zu verändern. Ja, also ich halte das trotzdem immer wieder für eine gute Debatte und man darf halt auch nicht vergessen, wie mächtig Sprache ist. Aber ich bin da auch zwiegespalten. Ich will auch niemand, wie soll ich das sagen, vorschreiben, was in seinen Rap-Texten zu sagen hat, weil ich mir auch nicht anmaßen will, also ich will auch noch Filme angucken, wo Leute zerstückelt werden. Ne? Also das, ne? Man könnte das ja so gleichsetzen, sagen, ja, mein krankes Hirn, weiß ich nicht, ich finde das halt da auch gut und ich weiß, dass es ein Film ist und ich finde das da, keine Ahnung, irgendwas dockt da auch bei mir an, wo ich denke, ach krass, so sieht das aus. So, ne?
Absolut.
Ja, aber diese Taten folgen, ja, das hat aber in dieser sozialen Zeit, das haben wir doch bei allen Diskussionen ja auch schon zusammen gehabt und es ist krass, dass wir wieder an den Punkt kommen, wo das immer so ist. Wieder. Immer wieder, genau, es wird halt geteilt, es wird halt gesagt, es ist doof und es muss sich was ändern und dann passiert nichts. Und ich habe mir auch bei dieser Story auch gedacht und so bei diesem Vorfall jetzt konkret, dass ich trotzdem sehr mutig von ihr fand, darüber zu sprechen, weil ich denke, man darf halt nie vergessen, vielleicht liest oder kriegt das irgendeine andere Person mit, die sagt, oh krass, es ging nicht nur mir so, ne? Das ist ganz viel wert. Richtig. Oder vielleicht
ganz, ganz wichtig.
Oder vielleicht auch mal sagt, okay, ja stimmt, dieses Business ist vielleicht doch nicht so geil, okay, ich nehme eine Freundin immer mal mit hin oder keine Ahnung, zumindest irgendwie bisschen vielleicht präventiv oder das nochmal so aufleuchtet. Und das finde ich auch gut. Und gleichzeitig ist man natürlich auch wieder so drin, wie soll ich das sagen, wo ich so sage, ich finde Opfer, Victim Blaming wahnsinnig schlimm, also diese Opfer dann so diffamieren und so darzustellen. Und wo ich halt auch so denke, boah, Leute, denkt ihr? Also ich, und das hasse ich auch, weil hier Statistik und Fakten weggelassen werden. Ne? Mit diesem Punkt, als letzten Satz auch immer noch mal dazu, dass gesagt wird, ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob es so war. Nein, das stimmt. Es war niemand von uns dabei. Aber wenn wir uns Statistiken anschauen, wie viele Fälle dann im Nachhinein als Fehlanschuldigungen aufgeklärt worden, auch zwischen denen, die gar nicht zur Anzeige gebracht werden und so weiter und so weiter, muss man alleine aus rein statistischen Gründen sagen, Leute, ihr könnt nicht so tun, als wäre das 50-50. Hört auf damit. Das ist totaler Bullshit. Und das regt mich da wirklich mit echt am meisten auf, wo ich denke, denkt einer, also wer auch immer, ja, wenn irgendeine Person sich sagt, ja, klar, denk ich mir aus, ich werde dann super Fame dadurch, wisst ihr, was die für einen Shitstorm abkriegt ohne Ende? Das macht da auch niemand freiwillig. Und also
niemand profitiert davon.
Genau, richtig.
So, das ist nie dass danach irgendwie Leute denken, boah, die ist ja voll cool, so, wir geben der jetzt all unser Geld. So, that's just not happening, weißt du?
Genau.
Und ich finde, ich würde gern irgendwie noch auch einen letzten Punkt irgendwie von meiner Seite irgendwie dazu sagen, ne, ist halt einfach, ich finde es interessant, weißt du, wie eben genau das so, oh ja, Rapmusik, alles sexistische Hexe, alles voll schlimm. Weißt du, ich denke mir so, Leute haben in jeglicher Kritik, wenn es um Sexismus, Rassismus, egal um welche Diskriminierungsform es geht, verstehen Leute scheinbar irgendwie nicht, weil sie es ganz dolle nicht wollen, so, dass es einen Grund für dieses Übel gibt, für all dieses Übel. Und das ist, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Weil es ist ja nicht so, dass sich irgendein Rapper irgendwann mal gedacht hat, so, boah, ey, ich mach jetzt mal Sexismus. Das finden zwar alle scheiße, aber ich überzeug die einfach davon, dass Sexismus voll geil ist. So, nee, sondern das ist schon da. Und Leute profitieren davon, indem sie das, was schon da ist, einfach nur weiter reproduzieren und damit Geld machen. Denkst du, Universal würde solch, Universal ist ein Riesenkonzern. Da geht es nur um Geld, um nichts anderes. Da geht es nicht, ob die Kunst gut ist, die da irgendjemand macht. Das interessiert dort keine Sau. So, es geht nur darum, können wir damit Geld verdienen? So, und dass solche Texte rauskommen überhaupt, ist, weil man damit Geld verdient. AKA, es gibt Leute, die das hören wollen und damit kann man Geld verdienen. Das ist alles. So, wenn es nicht darum gehen würde, damit Geld zu verdienen, denkst du, Universal würde dann sagen, ja komm, lass das machen? Nee. So, es geht nur darum. Und das ist doch mal das, was man hinterfragen muss. Du willst jetzt Leuten dann am Ende sagen, oh ja, okay, wir machen jetzt hier, Kunstfreiheit wird jetzt eingeschränkt, man darf jetzt nicht mehr sagen, was man will. So, denkst du, das würde deswegen verschwinden? Würde es nicht? Wird es halt einfach nicht, weil solange man damit Geld machen kann, wird man einen Weg damit finden, wie man das verkaufen kann. And that's just how it is. Wir haben hier jugendgefährdende Medien, blablabla, Index. Die meisten Alben, die auf dem Index gelandet sind, haben mehr Popularität als Alben, die nicht auf dem Index sind. AKA, man sieht, es funktioniert nicht. Von daher würde ich mir wünschen, dass Leute immer in ihrer ganzen Sexismuskritik auch mal ein kleines Stück Kapitalismuskritik irgendwie mit einfließen lassen, weil das ist der Grund dafür, dass wir mit solchen Texten überhaupt konfrontiert sind. Allein das und nichts anderes. Aber gut, das ist ja natürlich nie die Diskussion, die wir führen. So, weil wir wollen schon gerne noch alle im Kapitalismus leben. Okay, dann werden wir auch alle weiterhin mit solchen Texten leben.
Ja, und Kapitalismus erzeugt eben auch Macht. Und deswegen sind auch solche Strukturen, richtig, wo Leute natürlich andere viel schneller ausnutzen können, entstehen dadurch ganz automatisch. Gut. Kommen wir vielleicht was ganz Belanglosen. Ich würde sich jetzt Unterhaltungspodcast bezeichnen. Doch, sind wir Unterhaltung? Was sind schon. Wir? Was sind wir?
Ich fände schon. So, wir sind so ein bisschen alles, weißt du? Aber ich glaube, der Unterhaltungsfaktor ist schon wichtig.
Ist enorm. Wir
wollen ja auch nur Geld verdienen.
Ja, genau. Und zwar nichts. Wir bezahlen für diesen Podcast, Leute. Ich will es nochmal sagen. Wir bezahlen dafür.
Damit ihr uns reden könnt.
Genau, weil wir das für so wichtig halten, dass wir uns selber producen. Wir sind unsere eigenen Producerin. Ja, muss auch mal so.
Wir sind antikapitalistisch.
Genau,
sind wir.
Antikapitalistisch. Wir sind unser eigener Kapitalismus. Wir bezahlen uns selbst. Man muss mal so Kategorien angeben. Und ich habe, glaube ich, auch mal Unterhaltung und Comedy. Und ich hatte auch mal Film und Serien angegeben, glaube ich. Also, weil das so random Kategorien sind, die man so andrücken kann. Man kann aber auch nicht genau sehr viele auswählen. Wir fallen ja alle irgendwie rein. Ne? Wir sind ja auch News-Podcast und Kultur-Podcast und Polit-Podcast.
Politisch. Ja, alles.
Genau. Und auch beleuchten wir sehr gerne Schwachsinn. Und ich habe etwas auf Instagram gefunden, was mich bedrängt. Bedrängt, weil es immer wieder aufploppt in meiner Timeline und weil mir Menschen immer wieder sagen, weil das so cool ist, das ist so cool und ich muss das jetzt haben. Und zwar gibt es jetzt Tattoos, die sind ganz besonders fest. Also die, ne, wir kennen ja alle die Klebetattoos, die in irgendwelchen Päckchen drin waren, ne, oder bei Chupa Chups eingewickelt oder keine Ahnung. Und klar, die irgendwann fusseln die, ne, und dann gehen die so ab. Aber die sehen halt absolut echt aus, zumindest verspricht es die Werbung so. Die halten 1 bis 2 Wochen und die sind auch nicht so krass wasserlöslich und so. Das geht quasi in eine relativ oberste Hautschicht mit rein, deswegen ist das so gut. So, und dann sagen dann so Menschen diese Werbung, ja, oh, finde ich mega. Weil ich kann mich ja nicht entscheiden für ein Tattoo und so kann man so cool aussehen und das machen. Und ich denke mir so, why? Wirklich. Das nimmt mir jegliche, also ich finde das ätzend, weil ich denke so, ja, das war doch noch gut am Tätowieren. Du musst dich für irgendwas entscheiden. Und selbst wenn dein Tattoo total scheiße aussieht, du hast dich mal dafür entschieden und ich finde das super. Ich finde, das ist eigentlich genau das, was es ausmacht, zu sagen, ja, das bleibt jetzt auf meiner Haut drauf. Klar, man kann es auch weglasern lassen, aber erstmal bleibt es drauf. Und auch weglasern ist mit Schmerzen verbunden, ne? Und diese Painwall, die du da übersteigen musst auch, ne? Ja. So, die fand ich trotzdem immer irgendwie super und abgesehen davon, dass das jetzt hier natürlich Müll gegeben ist, ne? finde ich das halt, ist auch mega die abgefuckte Abzocke, wo ich manchmal ein bisschen traurig bin, dass ich selber nicht auf so diese Idee gekommen bin, weil die auch richtig teuer sind, ne? Also ich bin mal auf der Seite gewesen, ich habe die jetzt auch parallel auf und so.
Sind die von Inkbox?
Ja, die sind
oder?
Von Inkbox, genau. Ja. Und bei so Bestsellern, ne, da kostet zum Beispiel so eine kleine Biene, warum auch immer sich Leute eine Biene auf ihren Finger, also die ist so klein, dass sie auf den Mittelfinger passt, drauf malen lassen wollen, die kostet halt 7 €, ne? Dann hast du wieder die paar wegfliegenden Vögel, die aussehen wie so McDonalds-Möwe, wenn sie wegfliegen. Die sind bei 9 schon dabei, ne? So ein kleines Mini-Kreuz, 7. So, und wenn man in die größeren Bestselling-Tattoos reingehen, zum Beispiel so eine Blume, bist du schon bei 16 €. Das ist echt krass, ne? Oder so eine Schlange, die sich um irgendwas wickelt, 18 €. Ey, man gibt dir das mal, wenn du dich hier voll tätowieren lässt, ne? Bist du locker mit 60, 70 Euro dabei. Und Leute, das geht wieder weg. Das ist bei 1 bis 2 Wochen, das ist der Shit vorbei. Das ist doch auch, also, die nehmen übelst viel ein. Kein Wunder, dass sie so krass aggressiv Werbung machen. Aber ich finde das weird. Und ich weiß nicht, ich kann auch, also wenn eine Person zum Beispiel zu mir sagen würde, ich trage das, ich kann das nicht ernst nehmen. Also ich kann Kaugummi-Tattoos sehr ernst nehmen. Wirklich.
Ja, das wirklich ernst.
Finde ich super. Aber das denke ich so, nein. Also nein, vor allem
nur Geld mache.
Nur Geld mache, genau. Und die Motive sind auch total random, total hässlich. Also wirklich, das ist so, Bite Me kostet 11 €, kannst du dir Bite Me drauf tätowieren lassen.
So für Halloween.
Ja, genau, für Halloween. Auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, bei welchen Stockfotos die da geklaut haben, aber ich bin auch ein bisschen da entsetzt. Und irgendwie, weiß nicht, wie du das siehst, aber also mich pieselt das so ein bisschen an. Aus den Aspekten.
Ja, ich find's auch ein bisschen albern. Also Inkbox gibt's ja tatsächlich, ich habe von denen schon vor einigen Jahren gehört. Aber scheinbar haben die ja jetzt noch mal aggressivere Werbung gemacht, so. Aber die gibt's ja schon eine Weile. Und ja, also ich meine, ich habe so von so Leuten gehört, die halt so sind, so, ah, ich weiß noch nicht sicher, ob ich irgendwie dieses, also die schon tätowiert sind auch wirklich. Und die sagen, okay, ich will mal so Placement ausprobieren. Dann hole ich mir halt irgendwie so ein Tattoo, um dann zu gucken, wie finde ich das irgendwie an der Stelle, ein Tattoo zu haben. Okay. Meinetwegen, so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja, es ist so ein bisschen, es ist halt, Tattoos sind halt auch ein Trend, so. Ich habe das Gefühl, es wird auch immer mehr ein Trend. Ich denke, irgendwann wird es super normal, dass alle Menschen in der westlichen Welt irgendwie Tattoos haben. Ja, ne, ich glaube, man kann es nicht aufhalten, aber ist halt so, ne. Ich bin jetzt irgendwie auch kein Fan. Was ich ein bisschen abgefahrener noch finde, davon habe ich nämlich irgendwie vor ein paar Wochen gehört, da dachte ich mir so, das ist abgedreht. Ist so, es gibt so Tattoos, die kannst du dir wirklich stechen lassen und die verschwinden so nach so 10 Jahren.
Ah, okay, ja, davon habe ich auch schon mal gehört, so. Dass,
Das ist richtig absurd so. Also wo ich auch denke, du kriegst so den ganzen Tattoo-Schmerz, die ganze Experience und dann werden die einfach so mit den Jahren immer schwächer und irgendwann sind die weg. So, ich dachte, das finde ich absurd. Und die sind richtig, richtig teuer. Also die kosten ja mehr als so ein normales Tattoo. So, also komplett absurd einfach. Das finde ich schon... Das finde ich, glaube ich, noch ein Stück abgefahrener einfach. Wo ich denke, das ist so richtig Geld mache. So einfach. Ich so denke, okay, du machst irgendwie ein Tattoo, was halt wieder weggeht und Leute sind so, oh ja, ich will kein Commitment und so, voll geil. Und bezahlen halt ultra viel Geld irgendwie dafür, für ein Tattoo, was wieder verschwindet. Und ja, das ist so wirklich so, okay, du machst den ganzen Prozess, aber du willst nicht wirklich das Commitment eingehen, irgendwie für immer dieses Tattoo zu haben. I don't know. So,
ja,
finde ich schräg.
Ja, ich finde auch so ein bisschen, man darf ja nicht vergessen, also ich stelle mir das zumindest so vor, dass das verblasst ja nur Stück für Stück. Ne? Also das ist ja nicht dann so, dass es sagt, so, wir haben jetzt genau fast 10 Jahre, ich bin auf einmal weg über Nacht. Puh.
Richtig, eben, das wird ja immer schwächer.
Genau.
Das heißt, sieht lange scheiße
genau,
aus.
Genau, richtig, sieht lange scheiße aus. Und abgesehen davon, dass andere Tattoos auch ein bisschen verblassen, aber man muss auch wirklich sagen, dass die Farbe und die Stechweise und alles, es wird auch oft besser. Also
ja,
ich habe das Gefühl, dass die auch schon genau länger halten und so. Und aber ich vermisse auch das Commitment. Das vermisse ich auch bei dieser ganzen Inkbox-Geschichte so, dass die Leute da, also ich verstehe es, wenn Leute sich das holen wegen Placement oder von mir das mal ausprobieren, aber halt, also ich weiß nicht, genauso stehe ich da dazu, wenn die Leute sich Fake-Septums reinmachen und so, ne?
Ja!
Vielleicht auch, weil ich so denke, nee, es tat verdammt weh und
ja, Mann!
Es ist unangenehm und ne, oder auch so, keine Ahnung, es gab ja auch so Fake Tunnels oder Plugs gibt's ja auch, ne? Wo die in der Mitte dann nur so einen dünnen Stab haben, wo ich dachte, nee, das ist halt eklig, das Ausweiten. Das ist halt so,
ja,
machen
voll.
Wir uns nichts vor, ne? Und
nee.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber ich meine, weißt du, ich möchte an der Stelle noch mal kurz zu meiner Septum-Geschichte kommen. So, weil ich ja unbedingt eins haben wollte. Du bist doch mit mir hingegangen zum Stechen.
Ja.
Damals. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie auch du und ungefähr alle anderen Menschen mir vorher gesagt haben, das ist voll entspannt, das ist gar nicht so schlimm, so. Und dann war es furchtbar. Es war super, super schlimm.
Ich wollte dir sagen, Wendy, das wird ein richtig ekelhafter Schmerz.
Doch!
Alter, das ist, man muss doch so überraschend kommen. Das ist genauso, wie man sagt, ich, keine Ahnung, steche jetzt die Spritze rein bei 3, dann mache ich das schon bei 2. Oder?
Das, voll! Das ich finde das nicht cool. Ich will drauf vorbereitet sein. Und dann war es ja auch noch so lustig, weil dieser, wirklich, ich muss dieses Erlebnis kurz nochmal irgendwie durchgehen, weil ich werde das nie vergessen. Ich kann dieses Septum-Piercing nie rausnehmen, weil ich kann mir das nicht nochmal stechen lassen. That's just not gonna happen, so. Und ich da sitze, der Typ das so reinsteckt, so, und das mega schmerzhaft war. Und ich war so, ah, okay. Und er so, okay, wir sind so bei der Hälfte. Und ich so, wie, du machst eine Pause zwischendurch? Oh. Ich dachte so, willst du mich verarschen? So, und dann hat es mich ja so weggeledert. Na, dann musste ich ja noch so 10 Minuten da liegen, weil ich mega den Kreislaufkollaps hatte. Und dann hast du noch so gesagt, so, ja, ich bin ja noch da und falls du hinfällst, dann kann ich dich tragen. Und ich dachte so, ja, genau, sicherlich nicht. So, das war super furchtbar.
Ja, aber jetzt hast du es ja auch. So.
Ja, ganz toll.
Ja, aber vielleicht ist das auch noch meine alte Art, also was heißt alte Art noch, vielleicht halt die Zeit, aus der wir noch so kamen, weil wir werden ja auch älter, das muss man halt auch sagen, wo man halt noch gesagt hat, ja, Tattoo, geil, man sieht jemand anderen, der tätowiert ist und weiß zumindest, hat sich dafür entschieden, er hat committed, er hat seine Haut geopfert, von der nun gewisse Prozente hat, auch wenn man jetzt weglasern kann, man kann auch nicht alles weglasern, es kostet auch wieder Schmerzen, also ist das für mich okay. Also wenn man sich jetzt was weglasern lässt, dann ist das für mich auch in Ordnung. Wenn man sagt, okay, dann mache ich da mal einen Schmerzen-Geld-Prozess mit und vielleicht habe ich nur Angst, dass man irgendwann mal so in einen Club geht oder so und dann hast du da so Teenies neue und die sind hart tätowiert und das ist alles von Inkbox und alle haben ausfadende Federn, die sich in Möwen verwandeln. Vielleicht ist das meine Angst.
Ja, durchaus. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite kann man sich ja fragen, wie fände man das, wenn es halt irgendwann so alle sich halt irgendwie tätowieren lassen und das wäre halt normal. Weißt du? Ich denke immer so, mir ist es fast lieber, dass es immer noch so Leute gibt, irgendwie, die so sagen so, nee, ich mach das schon, weil das ist immer noch was anderes, weißt du, ob du dich halt wirklich tätowieren lässt oder dir halt so ein Inkbox-Tattoo holst. Das ist halt immer noch nicht das gleiche Level einfach, weißt du? So, wo ich denke, ich glaube, ich fände die Leute halt krasser, die sich diesen Tattoo-Schmerz unterziehen, damit dieses Tattoo irgendwann wieder wegfadet. Das sind Leute, die finde ich krass. So, weil ich mir so denke, ey, die Tattoos, die ich hab, wo ich so denke, ich kann mir diese Schnelle nie wieder, wie meine Wade, schlimmstes Tattoo ever bisher, ist mein Wadentattoo, wo ich denke, nie wieder in meinem Leben werde ich mich an der Wade tätowieren lassen, auf keinen Fall. Weißt du, und jetzt stelle ich mir vor, das würde irgendwann wegfaden. What the fuck? Ja. So, ich hab das umsonst, diesen Schmerz gemacht, so, oh mein Gott, auf keinen Fall.
Ja, das ist auch ein interessanter Punkt, wenn man dann anfängt, und es geht mir ja auch so immer, ne, ich fange dann an und denke, oh, übelst gut, und dann denke ich so, fuck, das ist keine gute Stelle. Oh nein, jetzt musst du stundenlang durchhalten. Oh Gott, das wird grausam. Okay, ja. Und man ist über jeden Stich froh, der wirklich passiert. Also ich bin auch nicht so ein Typ. Es gibt so Menschen, die sagen, oh, übelst gut. Und das entspannt mich und halte ich aus, wo ich so denke, nee, es ist einfach, es ist wie Geburtsschmerz. Irgendwann vergisst du, dass es mal furchtbar war. Und dann denkt man, oh, man könnte sich mal wieder tätowieren lassen. Und dann denkt man wieder danach, ah, ich weiß, warum ich so lange gewartet habe, bis ich mir was Neues ausgesucht habe.
Warum wollte ich das machen? Ich lasse mir übrigens morgen, kriege ich mein erstes Tattoo auf der Brust. So, und ich bin so, also so quasi über der Brust.
Ach so,
und,
so Brustbein, oder was?
Genau, quasi, genau. Also das wird jetzt so mein erstes Torso-Tattoo und ich habe geringfügig Panik. So, und ich denke mir einfach nur so, ja, es wird zum Glück nicht so groß. Ich werde es schon irgendwie aushalten, aber ich habe fucking Panik, weil es wird so furchtbar. Das ist einfach was, noch nie auf diesem Planeten hat irgendjemand gesagt, so, boah, Torso tätowieren, voll entspannt. So,
aber warum?
Definitiv nicht.
Warum, Wendy? Warum dann jetzt? Und wieso? Und wieso die Stelle?
Ich habe das schon vor längerer Zeit geplant. Und dann wurde es verschoben wegen Corona. Und ich war so, huh, zum Glück. Ich war so, oh Gott, dankeschön. Und ich bin die ganze Zeit so, okay, ich könnte doch zurück. Ich habe zwar schon eine Anzahlung gemacht, aber ich könnte immer noch sagen, ich will es nicht. Und ich bin so, nein, ich muss es jetzt einfach durchziehen. Nee, es wird ganz großartig. Ich freue mich sehr, wenn ich das dann hab. Aber ich freue mich nicht auf den Schmerz. Und ich denke so, wenn ich mir Tattoos stechen lassen könnte, ohne dass das wehtut, 100% würde ich sofort machen. Gleichzeitig fühle ich mich denke ich, es ist doch ein bisschen uncool, sich so Betäubungscreme zu holen. Da fühle ich mich doch ein bisschen uncool, aber ich würde es eigentlich gerne machen.
Ja, das ist auch der Punkt. Das habe ich auch überlegt, denke ich auch. Nein, weil dann ist wieder dieses, also ich hätte immer ein schlechtes Gewissen, wenn jemand sagt, oh krass, du hast dir die Stelle tätowieren lassen und du bist so, ja. Und insgeheim denkst du mit Betäubungscreme, oh Gott, ich habe diesen Fame nicht verdient.
Ja, schon so ein bisschen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ich kenne, keine Ahnung, auf YouTube habe ich auch so Leute gesehen, irgendwie, wo einer hat so ein riesengroßes Hals, hier, ne, Oberkörper-Tattoo. Das sieht super krass aus, super viel Schwarz, super viel Blackout und so. Und die hat halt auch gesagt, so ganz ehrlich, die erste Session habe ich ohne Betäubungscreme gemacht. Und danach wusste ich, wenn ich keine Betäubungscreme benutze, werde ich das einfach nicht schaffen. So. Und wo ich dann auch so dachte, ja, okay, ich meine, ist doch besser, dann Betäubungscreme zu benutzen, als dass du mit einem halbfertigen Tattoo rumläufst.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Also Leute haben unterschiedliches Schmerzempfinden und man weiß natürlich, das ist das Problem nicht, wie die Stelle dann tatsächlich auch wehtut. Klar, kann man, ne, aus Erzählungen und so. Ich zum Beispiel Rippen ist bei mir ein Ding. Ich hätte keinen Bock auf die Rippenschmerzen. Ich wollte mir auch schon mal Tattoos auf Rippen machen lassen und an die Tätowiererin zu mir gesagt, nee, mache ich dir nicht, weil das ist ein Gesicht und dir gesagt, wenn du zuckst und das wirst du wahrscheinlich, kann ich nicht so gerade halten und im schlimmsten Fall schielt die dann oder so.
Oh nein.
Und dann dachte ich so, okay, na gut, dann aufs Schulterblatt so, ne? Also, ja. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf dein Resümee, ob du das da durchgehalten hast, abgebrochen hast. Also das Schlimme ist ja auch gerade in der ersten Session, wenn noch so Outlines gezogen werden und so, ne? Da sagt er, kenne ich das zumindest, immer alle Leute, nee, wäre schon gut, wenn wir die fertig machen. Ne?
Weil, natürlich.
Wenn man das natürlich selten wieder so genauso hinkriegt und gerade bei so größeren werden zumindest die Outlines gut und da muss man ja schon bis zu einem gewissen Grad das durchhalten. Ich meine, klar, wenn du abbrichst und wegrennst, keine persönliche Tätowierung auch nichts machen, aber wie du aus dem Laden flüchtest. So. Ich würde vorschlagen, wir kommen zu unserer wunderbaren Rubrik der.
Sind so, Welt, lass mich nur. Ich glaube, eigentlich sind die cool.
What the fuck?
Wie schockierend. Das war das so schockierend.
Das ist super schockierend.
Favorite Moments.
So, hast du heute was auf deiner Liste?
Ich habe heute was auf meiner Liste, was auch so ein bisschen, also es hat mit Netflix.
Mit Netflix, okay. Ich bin gespannt.
Ich bin heute mal super entspannt, weißt du, nichts schlimm Dramatisches. Aber ich habe jetzt mal wieder Netflix für mich entdeckt. Ne? Ich war jetzt so eine Zeit lang so, ich habe keine Lust, gibt nur Scheißserien. Dann habe ich jetzt eine Serie gefunden, dachte so, okay, ich guck die mal. Die klingt ganz interessant. Ja, eine Serie, die ich definitiv nicht empfehlen kann, ist Wer hat Sarah ermordet?
Heißt ermordet.
Ermördert. Wer hat Sarah ermordet? Genau.
Nein, die kannst du nicht empfehlen.
Ja, also, nein, sie ist so, also das Ding ist, ich kann sie empfehlen, wenn man Bock hat, sich die ganze Zeit nur aufzuregen, so wie ich. Ich habe die durchgeguckt innerhalb von, ich glaube, anderthalb Wochen. Und am Anfang war noch so ein bisschen so, ja doch, ist eigentlich irgendwie ganz cool, die Story und so. Ne? Ich spoiler jetzt mal, weil, wie gesagt, ich empfehle euch nicht, die anzugucken. Ich spoiler jetzt einfach super hart. So, ne, es geht um so einen Typ, der eine Schwester hatte, die hieß Sarah. So, surprise. Die ist gestorben, weil sie, die waren irgendwie mit Friends und so, ne, waren die irgendwie alle auf so einem Boot und dann hat die so ein Fallschirmding, was du so ans Boot ketten kannst, ne, dann fährst du so und dann ist die halt da oben in der Luft. Naja, und dann hatte irgendwie scheinbar jemand dieses Fallschirmzeug irgendwie angeschnitten und dann ist sie quasi aus, was weiß ich wie viel, 20 Meter Höhe, halt runtergekracht, so, ins Wasser und ist gestorben. So. Und dafür ist quasi ihr Bruder ins Gefängnis gegangen.
Warte mal, das war wirklich ihr Tod. Also das ist...
Ja, das war der Tod.
Ja, das war...
Ja, genau. So, aber so ist die gestorben. Und dann ist ihr Bruder dafür in den Knast gegangen. So, obwohl er das nicht war. So. Und er hat sich quasi so ein bisschen da reinquatschen lassen. So, von der Familie, von, naja, egal. Auf jeden Fall war der dann im Knast, so, ne? Und kam dann irgendwie raus. Er sollte eigentlich 30 Jahre sitzen, aber hat irgendwie wegen guter Führung ist er nach 18 Jahren raus. So. Und nun wollte er sich halt rächen an den Leuten, die quasi ihn erstens in den Knast gebracht haben und zweitens, die ihm versprochen haben, dass er da nur 2 Monate sitzt und dass sie ihn da schon rausholen, was nicht passiert ist. Er wollte natürlich auch wissen, wer seine Schwester halt wirklich umgebracht hat. So, ne? Das ist so ein bisschen der Kurzabriss. So, ne? Da gibt's jetzt Haufen Drama, so, da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Aber was einfach hart absurd ist an dieser Serie, ist, dass einfach alle erstens die ganze Zeit Sex haben.
Okay.
Und es klingt absurd, weil du denkst so, warum Also was hat das jetzt mit der Story zu tun? Richtig, nix ungefähr. Also teilweise schon, aber es ist halt so, weißt du, jede Folge geht 40 Minuten und würde man alle Sexszenen rausschneiden, dann wäre jede Folge nur so 20 Minuten. Du könntest so ein Special Edit machen, wo du nur alle Sexszenen drin hast. So, dann hast du auf jeden Fall mehrere Stunden Sexszenen.
Aber why? Also ich meine, vielleicht ist wieder dieser Gedanke Sex Sales und wir müssen da ganz viel miteinander bumsen oder... Also, wobei...
I don't know.
Jetzt mal ganz ehrlich, also 20 Minuten 16, das wird doch irgendwann dann langweilig, weil du siehst ja doch nicht alles. Ja. Also es ist ja immer wieder knutschen, ausziehen.
Richtig.
Reiben.
Genau. Voll. Und das Ding ist, es hat schon mit der Story auch zu tun und so, ne, weil da gibt es halt Haufen Intrigen und oh, die hatte mit dem Sex und die hat mit denen betrogen und da, ne, so eine Sachen. Es gibt auch ein Bordell. Also im Bordell kommt auch da drin vor, Menschenhandel kommt drin vor, ne, es gibt sexuelle Übergriffe, also es hat schon einen Teil der Story. Aber das Ding ist, dass zum Beispiel hat dann der Typ, der aus dem Knast kam, dann so mit einer immer wieder Sex. Weißt du, offensichtlich haben die was miteinander. Okay, wir haben es verstanden. Wo ich denke, die haben immer wieder in so Situationen Sex, wo du denkst, das ist so unwichtig für die Story. Einfach komplett unwichtig, hat keinen Zusammenhang. Wo du denkst, so, okay, ihr hattet einmal Sex, ihr hattet zweimal Sex, alles klar, ihr werdet wahrscheinlich noch regelmäßig Sex haben. Aber nee, man muss es doch immer wieder zeigen, dass sie regelmäßig Sex haben. Nicht, dass du, falls du es vergessen hast, keine Ahnung. Und jetzt denkst du, dass das schon das Absurdeste dran ist? Nein. So, dann haben die alle an den weirdesten Orten Sex. Also, und mit weird meinte ich, es gibt so keine Szene, wo irgendjemand auf einem Bett Sex hat. Existiert einfach nicht. Bett ist scheinbar so langweilig, dass da definitiv niemand drauf Sex hat. Dann zum Beispiel die eine, die Sarah, da gibt es auch so eine Sexszene in Retrospektive, die gezeigt wird. Da hat sie erstens ihr erstes Mal in einem Auto. Just saying, ja, Menschen haben auch Sex im Auto. Aber dass du dein erstes Mal in so einer doch komplizierten Positionierung wie in einem Auto hast, kommt mir relativ unwahrscheinlich vor.
Aber ist das nicht so ein bisschen dieser amerikanische Traum, dass man dann an so einen Hügel fährt, wo man die ganze Stadt überblicken kann, solche Bums- und Knutschhügel, keine Ahnung, in Filmen,
ja,
wo
keine Ahnung.
Cadillac seine Eltern hinfährt. Also weißt du, das ist so, also das erinnert mich jetzt total daran. Als hätten die gewollt, das so zu verwenden für diese Serie auch.
I don't know, es war weird. Dann hatte sie auch Sex mit dem Vater von ihrem Boyfriend.
Okay.
Und zwar, und jetzt kommt's, auf einem Bootssteg.
Auf einem Bootssteg? Also sie haben sich dann hingelegt auf Bootssteg.
Ja, auf einem beleuchteten Bootssteg, möchte ich nur noch mal dazu sagen.
Man muss ja
mal
sehen, wenn man dazu gucken will.
Voll. Und da war es die ganze Zeit aber so, oh ja, das darf niemand wissen. Und du denkst so, dieser Bootssteg ist ungefähr so 20 Meter von dem Haus entfernt, wo quasi die Frau von dem Vater, ne, quasi drin ist. Und alle sind so, oh nein, niemand darf das wissen. Wo ich denke, ja, dann suchst du dir auf jeden Fall einen beleuchteten Bootssteg aus, um das Sex zu haben. Logisch, total klar. Also na, die Sexszenen sind alle so, wo du denkst so, das ist alles komplett absurd. Und jetzt kommt der Hammer. Nicht nur das, ne, und ich meine, es ist so typisch, dass man natürlich nie Kondome sieht und so in so Sexszenen, wäre ja langweilig. Die wären auch gefühlt alle schwanger.
Okay.
Weißt du?
Wo
du
denkst, wenn sie so, keine Kondome
offensichtlich
nehmen, dann...
Nee, also keiner weiß, wie Verhütung funktioniert, offensichtlich, in dieser Serie, weil die wirklich passt alle, bis auf die eine, werden die alle schwanger. Alle natürlich unfreiwillig schwanger, wo du denkst so, okay, also du hast Sex in der weirdesten Position ever, an dem weirdesten Ort ever, ohne Verhütung und dann bist du so krass surprised, dass du jetzt schwanger bist. Denkst so, okay, ganz ehrlich, da war es dann bei mir so vorbei, wo ich dachte, okay, weißt du, als ob Punkt 1 und 2 nicht schon absurd genug wären. Nee, jetzt wären die auch noch alle schwanger die ganze Zeit. So, und immer natürlich von so Leuten, von denen sie nicht schwanger werden wollen. Nicht von ihrem Boyfriend oder ihrem Mann oder irgendjemand, sondern immer mit der Person, mit der sie eine Affäre hatten. Das ist so dumm. Wirklich, es ist einfach so bescheuert, dass ich zwischendurch richtig wütend geworden bin. Also auch andere Stellen in dieser Story haben ganz viele Lücken zu 100%. So. Oder dann zum Beispiel gibt es so ein schwules Paar, die da drin vorkommen, die wollen halt eine Leihmutter. Und das ist doch so geil, so richtig realitätsfern. Gehen die dann halt in so ein Familienplanungszentrum und so, ne? Und dann geben die beiden Männer quasi ihre Spermien ab, so damit die Frau befruchtet wird. Und dann weiß man nicht, von wem das Kind ist sozusagen, ne? Und die wird natürlich auch direkt bei erstmal befruchten auch schwanger. Logisch, was nämlich auch immer definitiv so passiert. Nicht, dass man so, das ein jahrelanger Prozess ist, wovon man extrem viel Geld ausgeben muss. Nee, man macht das so einmal und dann wird die auf jeden Fall schwanger. Weil scheinbar ist es so ein Ding, dass dort alle die ganze Zeit immer schwanger
sind. Ich liebe es, dass sie alle so hardcore fruchtbar sind. Also das klingt auch
richtig
so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob es so ein religiöser Touch hat oder so, sondern Menschen reproduziert euch, verhütet nicht, kriegt Kinder, keine Ahnung.
Voll.
Ja.
Ja, das war so ganz viele What-the-fuck-Momente, die ich einfach hatte, während ich diese Serie geguckt habe.
Aber wer hat sie jetzt umgebracht?
Alter. Also das Ding ist, das ist immer noch nicht richtig raus. Also es gibt, scheinbar wird es noch eine weitere Staffel geben.
Die brauchen leider zwei Staffeln, um zu sagen.
So. Ja, also das Ding ist, zwischendurch dachte man immer, man weiß, wer es ist, aber mittlerweile ist man so alle Menschen mal durchgegangen und die waren scheinbar alle nicht. So. Und jetzt gab es gerade so eine Szene, wo eine gestorben ist, weil sie festgestellt hat, dass Sarah ihre Halbschwester war, bla bla bla. Und sie dachte, sie hätte sie umgebracht. Und dann denkst du so, okay, alles klar, so Case solved, so, wir wissen jetzt, die hat sie umgebracht. Ja, und dann kommt am Ende nochmal so eine Szene, wo so ein Typ irgendwie mit so einem Psychiater telefoniert und sagt so, ja, sie denken, sie wissen, wer sie umgebracht hat, so, aber sie dürfen gar nicht wissen, dass es eigentlich was mit uns zu tun hatte. Und dann denkst du so, okay, gut, wir wissen doch nicht, wer sie umgebracht hat. Klasse. Super, das heißt, kommt jetzt nochmal eine Staffel, wo alle die ganze Zeit bumsen und unprotective Sex haben. Großartig.
Und Kinder bekommen. Aber das ist, also, da würde ich mir doch echt auch als, keine Ahnung, als Produzent oder als Schreiber liegen dieser Serie, da denken, Mann, so hält man doch keinen Zuschauer. Also ich weiß, diese Cliffhanger und blablabla. Nee. Aber ich würde doch so denken, was? Ich muss eine ganze Staffel angucken, um nicht zu erfahren, wer es war, um dann nochmal eine Staffel anzugucken, um vielleicht wieder nicht zu erfahren, wer es war. Nein. Nein. Ja. Absolut nein. Leute, normalerweise wurde einem früher nach 90 Minuten spätestens bei irgendeinem Spielfilm präsentiert, wer es getan hat. Und hier, no way.
Richtig. Nein, auf jeden Fall nicht. So, sie wollen einfach mehr Bumszenen machen. So, also alles ist unrealistisch, ne? Die fackelt auch das Haus da ab auf eine Art und Weise, wo ich denke, genau, du hast diesen riesengroßen Komplex, das war so ein riesen Hochhaus, ne? Das hat sie abgefackelt, indem sie irgendwie mit einem Feuerzeug und ein bisschen Benzin da irgendwie durch die Gegend gewedelt hat und dann brennt so direkt das ganze Haus. Das so, und denkst so, klar.
Oh, schlecht gebaut, schlecht gebaut, keine gute Dämmung.
Ja. Richtig lächerlich. Also wie gesagt, das waren meine What the Fuck-Momente. Serie kann ich nicht empfehlen. Also man kann sich bestimmt so einen Zusammenschnitt. Ich guck mal bei YouTube, ob ich da mal sowas sehe, wo irgendjemand so all diese witzigen, bescheuerten Momente zusammengeschnitten hat. Gibt's bestimmt.
Ich denke auch, dass das geht. Mein What the Fuck-Moment hat etwas mit Delfinen zu tun. Und zwar, Delfine, habe ich jetzt gelernt, die sind auch gerne ein bisschen Haie. Das finden die gut und zwar werden die ein bisschen stoned, indem die an Kugelfische knabbern. Also, ja, hä? Das ist süß, krass. Also, Kugelfisch, wissen wir, die sind ja super giftig, weil die haben ein sogenanntes Gift, was sich Tetrodotoxin nennt. Und das ist überhaupt nicht gut, deswegen, ne, ist ja diese Legend, die stimmt auch, man darf von Kugelfisch nur bestimmte, ne, Sachen essen und gerade die Organe sind ja sehr, sehr, sehr giftig da und wenn du das machst, dann bist du relativ schnell tot, ne? Weil, genau, das kann dazu führen, dass du halt Lähmungserscheinungen kriegst, ne? Und die Atemmuskulatur quasi nicht mehr bewegen kann. Das ist schon richtig fieses Gift. Aber die Delfine, ja, die machen das so, die piesacken den Kugelfisch so, ne? Ein bisschen so, piup, piup, piup. Und dann ist der Kugelfisch so, oh mein Gott, ich werde angegriffen. Ah, ich sonder mein Gift ab. Und dann sind die Delfine so, geil, danke. Und geh wieder weg.
Geil.
Und, mega stoned. Ja, das machen, glaube ich, vor allem ein bisschen als jüngere Delfine sehr gerne. Aber ich fand alleine diese Tatsache übelst krass, dass Delfine da so erkannt haben, oh geil, von den Kugelfischen, ja, wenn man ein bisschen heiß, findet man jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich finde das halt witzig, weil genauso, ja, Menschen so eine Kokapflanze entdeckt haben und so, ne, und Tabakpflanze, so Delfine so, oh, Kugelfisch. Also wenn Delfine die Welt beherrschen würden, dann wird es bestimmt so eine Kugelfischsteuer geben oder so. Und du könntest ja so Kugelfische to go mitnehmen irgendwo hin, oder?
Ja, es gibt so einen illegalen Handel.
Genau, es gibt einen illegalen Kugelfischhandel. Auf jeden Fall war das mein positiver What the Fuck Moment.
Sehr gut, sehr gut.
So, aber ich habe auch noch ein bisschen auf Netflix rumgeschaut und ich habe auch was angeguckt, was ich eigentlich gar nicht empfehlen kann, worüber ich aber auch ganz kurz mit dir noch reden möchte, und zwar Five Senses of Love. Ja, also Fünf Sinne der Liebe, und da geht es um Sinne und jemanden kennenlernen, und die haben das so ein bisschen geklaut, das Konzept von Love is Blind, ne? Also da werden wieder Singles zusammengehauen, dann reden die wieder durch eine Trennwand miteinander und machen sich Notizen und dann sagen die, oh, die Stimme ist gut. Also ganz am Anfang geht's los, da schnuppern die an T-Shirts oder an irgendwas anders. Hättest auch ein Schnee reintun können in die Box da. Ne? Also verschiedene Boxen, dann machen die auf, und wo ich auch so denke, was bringt denn das? Ne? Also wenn, normalerweise müsstest du sagen, niemand darf Deo oder Kram benutzen oder Parfüm. Ne? Leute müssen einfach mal 48 Stunden lang ein T-Shirt tragen und dann kommt das da rein. Aber natürlich könntest du dein Kleidungsstück deiner Wahl nehmen, was dann im Weggläser verpackt wurde, um es an das Produktionsteam zu geben. Und natürlich haben die dann übelst mit Parfüm gearbeitet und Kram, wo ich so denke, ja, Leute, aber ihr wisst schon, dass es vielleicht auch nicht so positiv ist, ne? Also, weil manche können ja diesen starken Parfümgeruch auch gar nicht so ab und ey, ich verfälsche das total. Ja. Ich meine, deswegen benutzen wir übrigens auch Parfüm, weil dieses nicht gut riechen können, ist tatsächlich so, ne? Also, man, das ja, ist wirklich eine chemische Komponente, indem man quasi sagt, man spritzt sich damit Parfüm stark, also Deo nehme ich mal so ein bisschen raus, aber Parfüm vor allem, täuscht man quasi sein Gegenüber und sagt, wow, voll. Du findest meine chemische Komponente übelst gut.
Voll, das ist richtig absurd und es hat auch die Komponente, dass wir auch an Geruch quasi, natürlich nicht bewusst, aber unterbewusst, quasi eher auf Menschen stehen, die genetisch sehr weit von uns entfernt sind. So, Fun Fact.
Okay, das heißt,
Was in also du willst halt irgendwie quasi nicht am liebsten, sexuell fühlst du dich eigentlich nicht hingezogen zu einer Person, die sehr nah von dir verwandt ist, mit dir verwandt ist, aufgrund von Geruch. So, das wurde auch erforscht. Was witzig ist, weil hier in Europa eh alle irgendwie so Inzestopfer sind. Sorry, aber just saying. Ich habe eine ganz gute DNA. So, von daher, meine Eltern waren weit genug weg von Verwandtschaftsgraden. Aber ich meine, hier gab es ja lange Inzest irgendwie noch bis ins 18. Jahrhundert. Von daher
auf jeden Fall.
Sind hier alle ein bisschen miteinander aber verwandt.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es auch immer nach wie vor noch komisch. Bin ich ehrlich, wenn Cousinen, Cousins und so. Das ist ja schon noch durchaus sehr enger Verwandtschaftsgrad.
Ja,
ne? Also das, und das passiert ja auch häufig. Ich meine, wo die Liebe hinfällt, ne? Manchmal fällt sie nicht weit vom Stamm. Aber aber da hast du schon recht. Das ist auf jeden Fall in der Genpool nicht so gut durch mich. Ja, genau, auf jeden Fall schnuppern die dann. Und genau, danach können sie sich entscheiden, wen die reden wollen. Und wenn die dann mit jemand gesprochen haben, dann können die quasi fühlen, ne? Und dann.
Damit grapschen die sich.
Wirklich. Wirklich, die begrapschen sich randomly und die haben dann also Augenbinden um und dann wird diese Wand in dem geheimnisvollen Cube, also Trennwände, die hübscher angemalt sind, wird dann geöffnet und dann begegnen die sich und das ist halt super hardcore für mich zu gucken, weil es echt Fremdscham ist, ne? Manchmal finden die sich nicht gleich, weil die natürlich ein Stück weiter wegstehen und nichts sehen, ne? Und dann ist erstmal so ein bisschen so, oh, die touchen dann so im Körper lang, was ist das alles doch so ein bisschen weird, ne? Und fasst dann so die Pobacken an und so ein bisschen leicht den Busen gegenseitig oder weiß ich nicht. Also, naja, klar, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde, glaube ich, auch sowas sagen wie, hey, wollen wir uns vielleicht einfach nicht nur kurz umarmen und das war's. Also, ich finde das irgendwie weird, mit Augen zu, mit einer Person, die ich noch nicht mal gesehen habe und nur vielleicht was ganz anderes von der gerochen habe, dann so rumzumachen. Naja, gut, whatever. Auf jeden Fall haben die ja teilweise echt hart rumgemacht direkt so und dann haben die das übelst lang eingeblendet, wie sie sich so versucht haben, die Zunge reinzustecken und so. Naja, es war schon ein bisschen weird ein bisschen. Und dann knutschen die ja auch mit mehreren, ne? Also die können ja mehrere mit in diese Feeling-Dates nehmen und am Ende entscheiden die sich dann halt, ne? Und dann müssen die wieder diesen Antrag machen. Also du hast ja dann immer so, ne, dass diese Wand immer erst gelüftet wird, wenn die Person sagt, oh, willst du mich heiraten, ne? Und
geht immer gleich mit heiraten,
ja,
oder
wirklich.
Was?
Oh, und dann sagen die, ja, nein, Wo ich so denke, natürlich kannst du sagen, ich will dich heiraten. Alter, du kriegst erstmal ein gratis Ring und zweitens kannst du danach mit in den Urlaub fahren. Natürlich würde ich sagen, klar, ich will dich heiraten. Also, ne, also of course. Und dann sind die nach Griechenland gefahren und dann lernen sie sich dort wieder kennen, mussten ein paar weirde Dinge machen. Naja, und am Ende sind die nochmal nach Hause gefahren und dann konnten sie sich entscheiden, ob sie quasi vor dem Traualtar ja oder nein sagen. Aber muss man nicht gucken. Muss man nicht gucken. Hat sau viele Fremdscham-Momente wirklich. Also absurde Szenen, die, wo ich auch geskippt habe. Ich wirklich dachte, nee, ich kann's nicht nochmal gucken so. Aber das habe ich geguckt so nebenbei. Und ja, und dann kam ein neuer Film auch auf Netflix, Awake. Und Awake. Genau.
Ja, den wollte ich gucken. War der gut?
Ja, also doch. Man kann ihn schon schauen. Der hat ein paar Schnitzer drin, meiner Meinung nach. Aber es ist ein solider Film. Ich würde wirklich solider Film so einordnen. Und ich mag die These sehr, dass man davon ausgeht und sagt, so, alle Leute sind jetzt wach. Hier kann keiner mehr so richtig schlafen. Also es wird ja auch nicht ganz so viel erzählt, warum. Und es gibt so wieder so Sonneneruptionen und Kram. Und das würde ich ein bisschen kritisieren. Also du hast immer das Gefühl, der wird also so ein bisschen Zuschauer mal schnell nach 30 Minuten untergeschoben. Ach übrigens, hier, deswegen können alle nicht schlafen. Tschö. Ne? Und das ist so eher Nebensache. Aber so zu sehen, wie die Leute halt selber so kaputt gehen, ne, weil die halt nicht pennen können, das ist schon ganz cool. Und es spielt in einem sehr kleinen Rahmen. Also Da merkt man, die haben nur sehr regional gedreht, was ja auch nicht schlimm ist. Man kann das ja auch so ein bisschen kammerspielmäßig runterbrechen. Mit dem Ende bin ich nicht ganz zufrieden. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Aber man kann ihn gucken. Also die Grundthese finde ich super. So.
Okay,
na? Cool. Und ja, damit sind wir auch, wir haben nur fast nur noch Rubriken, aber ich finde das okay, das ist in Ordnung. Wir sind ja auch nur alle zwei Wochen da, ne? Da müssen wir euch ja auch ein bisschen was,
ja,
bisschen was Verschiedenes liefern, ne? Und so schöne Überraschungskiste der Kategorien hier auspacken. Und damit kommen wir zu der niedlichsten Kategorie, die wir jemals hatten.
Hallo, Tier. Monat.
So, wir haben jetzt Juni noch und diesmal ist die wunderbare Wendy am Zug, um euch über das süßeste Tier des Monats Juni zu informieren.
Ja, also das süßeste Tier ist, also muss man gucken, wie viel das mit süß zu tun hat, aber ich möchte euch heute über die Silbermöwe berichten. Kurze Backstory dazu. Als ich auf Tour war, das letzte Mal in 2019, oh Gott, so, waren wir in Großbritannien. Und ja, da gab's halt, mussten wir an so einer Fähre ewig warten, weil wir die eine Fähre verpasst haben, und so. Und da waren extrem viele Möwen. Und die haben sich echt einfach super weird verhalten. Und dann war ich so, hä, was machen die denn eigentlich und so? Das interessiert mich jetzt mal irgendwie, ne? Genau, und dann habe ich so ein bisschen den Wikipedia-Artikel zu Möwen gelesen und vor allen Dingen eben Silbermöwen und genau, habe dann so ein bisschen was über die rausgefunden zum Thema Fortpflanzung. Und darüber möchte ich euch heute informieren. Wait, ich muss kurz den Punkt finden, wo das ist. Das war unter, wo ist es denn? Hier. Nestbau, Bebrütung und Jungaufzucht. Nee, das war davor. Ja, ja. Hier, und zwar Paarbildung und Balz. Also ich erzähle euch über die Paarbildung und Balz bei Silbermöwen. Ich zitiere aus dem Wikipedia-Artikel. Die Paarbildung erfolgt bei langjährigen Paaren nicht selten schon im Winter, so dass viele bereits verpaart an den Brutplätzen eintreffen. Bei Erstbrütern findet die Partnerwahl im Club statt.
Im Club?
Also in
Berghain. Ja,
in Anführungsstrichen Club im Berghain. Genau. Also ihr werdet viele Parallelen zum Menschen hier feststellen. Im Club statt und obliegt dem Weibchen, das sich ein Männchen mit einem Territorium aussucht. Die Annäherung erfolgt sehr langsam. Zunächst reagiert das Männchen noch mit Drohen oder Vertreibung, während das Weibchen versucht, sich mit demütiger, in Anführungsstrichen, Buckelhaltung als Weibchen zu erkennen zu geben. Hat dies oft erst nach einigen Tagen Erfolg, ändert sich die Reaktion des Männchens, das das eintreffende Weibchen nun mit einer Rufreihe, in Klammern Jauchzen, empfängt. Von nun an kommt es regelmäßig zu Balzfütterungen und Kopulationen. Dieser Vorgang wird durch ein Kopfnicken des Weibchens eingeleitet, bei dem es den Kopf fast senkrecht in den Nacken wirft und dann wieder senkt. Dabei geht es um das Männchen herum und fängt an, bettelnd nach der Kehle des Männchens zu schnappen. Dabei ist der Schnappruf...
Bettelt nach der Kehle des, ja, Männchens zu schnappen. Wie schnappt man denn, ja, bettelt nach... Wie sieht das aus?
Ja, I don't know. Ich habe das gegoogelt, weil diese Möwen sich echt weird verhalten haben, die ich gesehen habe. Hab festgestellt, ja, eventuell haben die versucht, sich zu paaren. Dabei ist der Schnappruf, ein leises AU zu vernehmen. Das Männchen reagiert mit Imponierverhalten, indem es umstehenden Rivalen angreift, mit Fütterung des Weibchens oder mit Nestlocken, bei dem es das Weibchen zu einem potenziellen Neststandort hinführt. Fucking entführt? Okay. Beide Partner verfallen dann unter glucksenden Lauten in ritualisierte Nestbauhandlungen. Die Copula wird oft durch Bettelverhalten des Männchens ausgelöst und von beiderseitigem Kopfwippen eingeleitet. Betteln und Balzfüttern sind oft schon im Winter zu beobachten. Kopulationen erst etwa 30 Tage vor der Eiablage. Der Höhepunkt des Balzverhaltens wird etwa 10 Tage vor Legebeginn erreicht. Nach der Eiablage endet es relativ schlagartig.
Wow, also das ist ja auch super lange.
Ja.
Super lange, bis das Ganze mal abgeschlossen ist. Und okay, ich verstehe, dass du das weird fandest.
Ja, durchaus. Weil einfach, also ich habe halt so Männchen oder Weibchen, ich war mir nicht sicher, und die haben mich halt immer so richtig weird bewegt. Dann habe ich halt festgestellt, das ist diese Buckelhaltung, die machen, ja. Und ich meine, ich finde es witzig, weil im Prinzip kann man ja so ein bisschen zusammenfassen quasi, dass so am Anfang, wenn das Männchen sich nicht für das Weibchen interessiert, ist es halt so voll so, verpiss dich, ich hasse dich, und dann als dann feststellt so, das ist ja so eine geile Alte, die wird ja eigentlich schon gern mal irgendwie knallen, weißt du? Dann ist es so, okay, bitte nimm mich, bitte, und bettelt das Weibchen so an, weißt du? Und dann ist das Weibchen so, ich schnapp dir in deine fucking Kehle. Ich finde das voll geil. Ja, und wie die sich im Club treffen, finde ich auch super nice, ja?
Ich stelle mir das auch gerade so vor, so, nee, sie können das heute nicht ins Berg, heute ist Möwennacht. Aha.
Heute ist eine
geschlossene Veranstaltung. Ja. Wie, sie tragen kein weißes Federkleid. Ja. Nee, so machen wir das hier nicht. Krass. Ja, jetzt, okay, ja. Sehr gut. Ich hab was gelernt, das finde ich gut. Ja.
Wisst ihr jetzt Bescheid über das Balzverhalten von Möwen? Also wenn ihr das nächste Mal Möwen seht, so Anfang Winter, dann könnt ihr euch ungefähr denken, was da abgeht. Auf jeden Fall, die gehen alle in den Club. Ja, that's it.
Okay, that's it. Dann würde ich sagen, läuten wir auch gleich hinterher nochmal eine andere Kategorie ein. Aber vielleicht vorher noch ein bisschen was Triviales. Ich habe ja auch meine Zweitimpfung jetzt hinter mir. Und finally. Und mich hat's ausgenockt. Also ich war wirklich einen Tag nicht mehr mit am Start. So, ich hatte Schüttelfrost nicht so richtig, aber vor allem erhöhte Temperatur und Gliederschmerzen. Ich hasse Gliederschmerzen. Wenn denen alles einfach nur wehtut, man sich von einer Seite robbt zur anderen Seite robbt. Aber es ist vorbei. Genau. Und nur einen Tag, danach ging es mir besser. Zweiter Tag waren noch Kopfschmerzen. Ja, das ist auch noch passiert in dieser Zeit, in der wir uns nicht gehört haben, ihr uns nicht gehört habt.
Ja, ich habe meine Zweitimpfung jetzt am Mittwoch. Deswegen mal sehen, wie es mir
geht. Ich bin gespannt, weil das ist jetzt ja auch so ein totaler Mythos geworden, dass die Leute so sind, oh mein Gott, wie geht's dir nach der Impfung? Oh, man so miteinander vergleicht und abgleicht, was für Symptome man hatte oder nicht hatte und dass so ein Phänomen dahinter geworden ist, ja.
Ja, ich bin da entspannt. Ich denke, das wird schon.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, haha, töten tut sich ja nicht. Und dann war ich auch wieder erste Male danach auch im Restaurant essen und es fühlt sich schräg an, weil es teilweise irgendwie doch wieder normal ist, aber auch nicht so richtig. Es fühlt sich komisch an. Also ich habe dazu noch kein richtiges Gefühl. So, muss ich ganz ehrlich sagen. So, es fühlt sich auch immer noch ein bisschen falsch an. Und man möchte eigentlich die ganze Zeit alles desinfizieren und sich selber und ne und irgendwie, weiß ich nicht, aber gleichzeitig auch nett, wenn man wieder so ein bisschen Normalität, so eine Fake-Normalität zurückbekommt, ich weiß es nicht. So.
Ja.
Na gut, das noch als triviale Fakten meines Lebens nebenbei. kommen wir zu dem, was ihr als nächstes auf jeden Fall alle hören solltet.
Cuties und Wendy's Musikempfehlung.
Die Idioten ist schon spielen, merken eh nichts mehr.
Hauptsache, man kann tanzen.
Und ich bin sicher, wie immer, dass du wunderbare Dinge rausgesucht hast, Wendy.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen neuen Lieblingssong. Oh Gott. Und zwar heißt der, ist der von Willow, also Willow Smith. Genau, also die Tochter von Will Smith. Und genau, und der Song heißt Transparent Soul. Also wie die transparente Seele. Genau, und der ist zusammen mit Travis Barker am Schlagzeug, ehemaliger Schlagzeuger von Blink-182. Und das ist wirklich voll der nice Song. Ich mag den super gerne, deswegen kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich einen Song von Lizzo. Mal wieder, ich weiß gar nicht, ob das ein neuerer Song ist oder so, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat den meine Schwester auf die gemeinsame Playlist, die ich zusammen mit meiner Schwester habe, getan. Und der heißt, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, Excuse Me, also S-C-U-S-E, Excuse Me. Naja, auf jeden Fall den Song mag ich auch sehr gerne und der kommt auch mit auf die Playlist.
Cool. Aber Willow Smith, die hat sich auch echt, also was heißt gemacht, aber die wird halt auch immer älter, ne? Ich finde das immer so abgefahren, weil ich mich noch an ihren ersten Videoclip erinnern kann, der auch schon echt lange her ist. Ich weiß gar nicht, wie alt sie, der war 13, 14, 12?
Ja, relativ jung. War das hier dieser Toss My Hair Back and Forth?
Ich glaube, ja.
Mit ihren Haaren?
Genau, und ich das so übelst abgefahren finde, wie ich es auch mal abgefahren finde, weil Kinder einen immer zeigen, wie alt man selber wird. Und das was irgendwie super weird ist, weil früher war man so, okay, ich habe den ersten Film mit deinem Dad gesehen gefühlt, ne? Und jetzt machst du so ein krasses Video. Ja, das finde ich auf jeden Fall abgefahren. Ich bin auch mal gespannt, was sie so für eine Karriere einschlägt, weil es ist ja schon krass. Immerhin, ne, ist sie die Tochter von. Also er ist bekannt und seine Frau ist ja auch bekannt. Er ist ein sehr bekannter Eltern, einen krassen Background. Und natürlich, dann ist es manchmal auch einfacher zu sagen, hallo, ich bin Willow Smith und möchte irgendeine Collab oder Kooperation mit irgendjemand machen, als wenn du so ein No-Name hast. Ne? So.
Ja, das stimmt. Aber ich muss halt sagen, dass ich musikalisch auf jeden Fall das auch sehr interessant finde, ne? Weil das hat irgendwie, klar, so Pop-Punk, mäßig, ne, Pop-Rock, wie auch immer. Und ich find's sehr cool. Ich mag ihren Style, der ist halt irgendwie sehr punkig und so. Und ja, ich find's super cool. Und ich mag den Song irgendwie sehr. Also erinnert so, ich finde, der hat so ein bisschen Paramore-Touch irgendwie so. Also erinnert irgendwie so an so 2000er Jahre Pop-Punk irgendwie. Ich find's voll nice. So, hat mich sehr zurückgebracht auf jeden Fall.
Ich höre auf jeden Fall mal rein. Ich hab ihn auch nicht angehört. Dafür habe ich aber Fear Little Big jetzt in letzter Zeit gehört. Ich habe dir schon mal draufgepackt. Eine meiner Lieblingsbands, eine russische Elektropop-Punk-Band, also so würde man es beschreiben können, die total irre sind. Und wer noch keine Videos von Little Big angeguckt hat, sollte das unbedingt nachholen. Weil das sind meiner Meinung nach mit die besten Musikvideos da draußen, weil die so einfallsreich sind, so bunt, so krass, so weird, so cool. Wahnsinn. Und der Frontmann, der heißt Ilya Prusikin, zumindest heißt er sein Instagram-Account, ich nehme an, das ist ein richtiger Name, der ist total krass, der hat ganz früher an ganz vielen Videoprojekten mitgemacht, hat so ein bisschen auch angefangen, auch in so Underground-Projekten, hat immer so krassen Scheiß gemacht und dann kam er irgendwann zu diesem Projekt Little Big und dann hat er auch selber rausgefunden, Mensch, ich bin da doch ganz musikalisch und der schreibt auch diese ganzen Musikvideos meistens und directed die dann auch mit unter anderem, wo ich krassen Respekt habe davor und auf jeden Fall haben die sich an was gemacht, was auch so ein bisschen zu dem Throwback-Charakter von Willow Smith passt. Und zwar, die haben jetzt Sachen gecovert und richtig geil, meiner Meinung nach, richtig abgefahren. Die haben Songs von Aqua gecovert, Barbie Girl, was mega cool ist und auch Backstreet Boys mit Everybody. Und ein hammercooles Video, hammerwitziges Video auch, finde ich super. Und die beiden Songs würde ich gerne auch auf die Playlist hauen. Und aber geht auf Spotify, geht auf die Platte, die auch wirklich Covers heißt. Das ist eine Nirvana-Cover, haben die dafür genommen, das Bekannte, wo das Baby nach dem Geldschein taucht und zieht euch die anderen Sachen rein, weil die sind auch gut. Die haben auch Ramones Hey Ho, Let's Go gecovert. Und das ist krass, weil ich habe noch niemals so ein abgefucktes Ramones-Cover gehört. Ja, auf jeden Fall Little Big. Und wirklich der Grund, warum ich gerne mal nach Russland wollte, weil ich die wirklich sehr, sehr gerne mal live sehen würde.
Ja, super cool. Also auf jeden Fall, Leute, ihr findet die Playlist Hauptsache man kann dancen, vor allen Dingen auch bei Instagram in unseren Highlights. Ich habe die letztens auch mal wieder so nebenbei gehört, als wir unseren Streaming-Gig hatten, wo wir nach Regensburg gefahren sind, habe ich die ganze Zeit auf dem Weg unsere Playlist gehört und das fand ich super. Deswegen, also die hat echt Spannungsaufbau und alles.
Beste Playlist ever, beste Playlist ever. Unter anderem. Man kann ja nie genug Playlists haben, denkt dran. So, man kann nie genug Playlists haben in diesem ganzen Universum von toller Musik. Damit verabschieden wir uns natürlich wieder mit dem Poesie-Albumspruch From Hell und natürlich muss ich jetzt das Buch wieder ganz schnell holen, weil das habe ich nicht gemacht, so ich muss mein Po mal von diesem Stuhl loskriegen. Während ich jetzt 30 Sekunden verschwunden bin, kannst du die Menschen noch mal da draußen unterhalten?
Natürlich, das kriege ich hin. Okay, cool. Cutie ist nicht da. So, das bedeutet, wir sind jetzt ganz unter uns. Nein, alles cool. Ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass ihr alle gut durch die Hitze kommt. Trinkt genug, benutzt Sonnencreme. Ey, Sonnencreme, super, super wichtig für alle Menschen. Deswegen Sonnencreme nicht vergessen, falls ihr heute nochmal das Haus verlasst. Und
okay, ich bin zurück.
Passt auf euch auf.
Okay,
du bist da.
Sehr gut. Gut, du darfst wieder auswählen, weil ich habe das Buch hier vor mir. Das wäre irgendwie lame, das könnte ich ja beeinflussen. Sagen Sie bitte eine Seitenzahl.
27.
Okay. Club of 27, Club of 27. Mal sehen, ob da auch was drinsteht, was damit was zu tun hat. Okay, 1, 2 oder 3? 3.
3.
Okay. Sie, das ist Lebenskunst. Vom schweren Wahn des Lebens sich befreien, fein hinzulächeln übers große Muss. Moos oder Moos? Das ist mit SZ geschrieben, das verwirrt mich. Herr Morgenstern, können Sie mal noch bitte sagen, ob das... ich denke, es ist wie Musigkeit, also wie... Also, ne, was machen halt übers große... Oder übers große Muss. Also...
Keine Ahnung.
Moos bestimmt nicht. Übers große Apfelmus. Apfelmus. So, mit diesem Gedanken lassen wir euch jetzt wieder allein. Bis in 2 Wochen. Over and out.